Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 294, heute mit einer Personality-Ausgabe. Wir sprechen über Mick Foley und seine Karriere, also Cactus Jack, Dude Love, Mankind, all seine Personas, die er irgendwie mitgebracht hat, darüber reden wir heute. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei Personality-Podcast natürlich fast immer dabei ist der Michael Schägi-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag.
Bang, bang!
Ich wollte es nicht bringen, ich wusste, dass Chris das macht. Deswegen habe ich mich sehr zurückgehalten.
Ich hätte auch das machen können, wenn dir das lieber ist.
Lass mich nochmal entscheiden, mach's bitte nochmal.
Nee. Aber es ist auch schön, wir nehmen das hier am Valentinstag auf und sprechen über Dude Love.
Besser geht's eigentlich nicht, oder?
Nee. Dann noch mit euch beiden Hallodris hier. Das ist doch schöner Abend. Also für mich als Single am Valentinstag auf jeden Fall. Bei euch beiden scheint ja tote Hose zu sein, wenn ihr hier einen Podcast aufnehmen könnt, ne?
Ja, Shots feiert, was?
Ja.
Ja, ja, mein Gott. Meine Lebensgefährtin muss Menschen retten, die sind bearbeitet. So ist es. Nur mal so.
Okay, das ist eine gute Ausrede.
Ich habe keine Ausrede. Meine Freundin sitzt nebenan und guckt, glaube ich, How I Met Your Mother oder sowas. Ende der Pointe.
Oder naja. Das ist ein Nerd, das ist alles.
Genau. Ja, ich opfere auch den Valentinstag. Nee, aber wir haben es auch nicht so mit dem Valentinstag. Ich finde das auch albern, dass man sich da einmal im Jahr so einen speziellen Tag für raussuchen muss. Sondern man kann auch seiner Freundin an jedem anderen Tag des Jahres sagen.
Das stimmt.
Wie toll sie
ist. Das hat immer was so von, oh, heute lieben wir uns aber.
Das ist so wie einmal im Jahr in die Kirche gehen. An Weihnachten. Ich gehe auch nicht an Weihnachten in die Kirche. Nur weil es auf dem Kalender steht oder so.
Also ich habe heute meiner Freundin gesagt, das ist heute der einzige Tag im Jahr neben dem Weltfrauentag, wo sie die Wohnung nicht putzen muss. So.
Der Fips Asmussen von Headlock. Oder Jerry Lawler von Headlock, vielleicht auch das.
Puppies. Aber Puppies, ja, werden wir heute weniger zu hören bekommen. Ist denn, wir reden über die Tochter von Mick Foley. Aber da wollen wir eigentlich nicht drüber reden. Wir reden heute über Mick Foley. Lass uns doch mal starten, Jungs.
Aber Shaggy Lawler ist ein schöner Spitzname.
Ja, also zumal Andy Kaufman ja auch eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben spielt, bin ich gar nicht mehr mit Jerry Lawler gut anfreunden.
Ja, aber ich glaube, wir können dann trotzdem mal loslegen. Also weil, wie immer so bei diesen Personality-Podcasts, wir erwarten ja heute, dass es eine lange Ausgabe wird. Mick Foley hat ja auch eine sehr lange und illustre Karriere hinter sich irgendwie. Also das erstreckt sich auch über mehrere Jahrzehnte. Und da werden wir heute ein bisschen durchsprechen, natürlich auch über die Bücher, die er geschrieben hat und über all das, was er sonst noch im Wrestling getrieben hat. Er war nicht nur aktiver Wrestler, er war ja auch noch Commissioner und hat auch noch andere Positionen bekleidet. Ja, und weil wir natürlich erwarten, dass dieser Podcast sehr, sehr, sehr viel Überlänge haben wird, lassen wir auch heute natürlich die Fragen weg. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, also wir planen ja dann für die nächste 100 quasi, also wir knacken ja die nächste 300, planen wir wieder einen Fragen-Podcast, deswegen schickt uns fleißig Fragen ein. Einige haben das schon getan, danke dafür. Wir freuen uns darüber und die beantworten alle wirklich dann zu dieser kleinen Jubiläumsausgabe. Und ganz kurz, bevor wir hier wirklich richtig loslegen, noch ein bisschen was Organisatorisches, dass ihr uns unterstützen könnt auf Patreon und Steady und so weiter. Das wisst ihr natürlich, Sonderinhalte und so weiter und so fort. Da hatten wir letztens ein Supporter-Gewinnspiel, weil wir einen Goal geknackt haben. Ich habe auch Mails verschickt, aber vielleicht sind die bei dem einen oder anderen Sieger hier irgendwie im Spam-Ordner gelandet. Deswegen Thomas, Oliver, Flo und Dirk, schaut mal bei euch nach, sowohl bei Patreon oder auch bei euch auf der Mailadresse. Da müsste irgendwo eine Mail von mir gelandet sein. Meldet euch bei mir, ich brauche eure T-Shirt-Größen und ich brauche eure Adresse, damit ich euch die Preise zuschicken kann. Und damit sind wir durch mit dem organisatorischen Teil. Ja, und wer unsere Personality-Podcasts kennt, der weiß, normalerweise starte ich dann hier so damit, dass ich ja in diesem Fall Chris oder Shaggy fragen würde, Mensch, was verbindet ihr denn mit Mick Foley? Aber ich habe mir gedacht, diesmal machen wir es ein bisschen anders. Und ich habe deshalb im Vorfeld des Podcasts ja auch einfach mal quasi genau diese Frage an euch weitergestellt. Ich habe also die Frage gestellt, welche Erinnerungen verbindet ihr mit einem Mick Foley? Und da gab es eine Reihe von Antworten und Zuschriften. Und da möchte ich gerne mal ganz kurz so ein paar auszugsweise vorlesen. Der Tobi schreibt beispielsweise, meine Erinnerung an Mickey unglaublich harter Typ. Hat sowohl The Rock als auch Triple H auf die nächste Stufe gehoben. Triple H sogar gleich zweimal. Seine crazy Fehde gegen den Undertaker, ein abgerissenes Ohr und ein Zahn, der durch die Nase guckt. Der gute Tobi dachte damals wirklich, Zitat, er dachte lange Zeit, es sei ein Popel, weil er nicht glauben konnte, dass da jemand sich so eine, mit so einer Verletzung noch weiter wresteln konnte. Also er hat einfach dann abschließend geschrieben, Foley is good. Der Marco schreibt auch was ganz Ähnliches. Mick Foley hat unter anderem The Rock, Triple H, Kane zu Main-Eventern gemacht, aber auch später Randy Orton und Edge. Er hat jeden Bump genommen, er hat Schlachten geschlagen gegen Steve Austin, Vader, Sting, Terry Funk und vor allem gegen den Undertaker. Also viele verbinden mit ihm natürlich auch die Three Faces of Foley, also Cactus Jack, Mankind und Dude Love. Dann wurden natürlich auch die großen Matches ganz oft genannt, hier im Speziellen die Matches gegen Edge, gegen den Undertaker. Die Zeiten in Japan natürlich sind hier mehrfach angesprochen worden. Und einige von euch bringen das dann auch auf einen ganz kurzen Nenner. Also der Steffen schreibt einfach nur Hardcore, Ausrufezeichen. Und Dominik schreibt, kurz gesagt, Blut. Aber ich würde sagen, damit ja, schauen wir einfach mal, wohin hier der Karriereweg und unser Karriere-Podcast über Mick Foley geht. Und an der Stelle sage ich, ab dafür. Mick Foley, geboren als Michael Francis Foley am 7. Juni 1965, ist heute 54 Jahre alt, ist damals in Bloomington, Indiana geboren, aber ist dann auch relativ schnell umgezogen in eine andere Region, nämlich nach Long Island, East Setauket, New York quasi, also in der Nähe von New York, sagen wir es einfach mal so, 40 Kilometer außerhalb, und führte da eigentlich ein relativ beschauliches Leben. Also nicht besonders arm, nicht besonders reich. Seine Eltern Beverly und Jack Foley, den Namen Jack Foley erwähne ich natürlich hier ganz aus gutem Grunde, weil er ja auch später diesen Namen zwischenzeitlich mal annahm, und Cactus Jack kommt eben auch daher unter anderem. Ganz normal aufgewachsen, ganz normale Schulzeit gehabt, nicht der aller, wie soll man sagen, Er war Nerd und Sportler, aber auch nicht der allergrößte Sportler. Also irgendwie so ein ganz komisches Zwischending. Und ich weiß, dass, Chris, du warst auch ein großer Fan von Mankind, von Mick Foley. Und erklär mal so ein bisschen, wie er groß geworden ist. Weil gerade wenn man seine Bücher so liest, da liest er es auf der einen Seite so ein bisschen wie, hey, das war eigentlich so ein cooler Typ. Aber auf der anderen Seite klingt es eben auch so wie, ja, den mochten zumindest die Frauen nicht besonders, sagen wir es mal so.
Nee, da hat er nicht immer so viel Glück gehabt, bis er dann eigentlich seine Ehefrau kennengelernt hat, genau. Mit der er auch immer noch zusammen ist, soweit ich weiß. Man kann nicht sagen, dass er ein Außenseiter war, aber er war jetzt auch nicht so ein Jock oder so, der die ganzen Sportler um sich geschart hat. Er hat halt immer so sein eigenes Ding gemacht, die Sachen, die ihn begeistert haben. Und er war relativ jung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als er auch Wrestling-Fan wurde. Und er fand das super. Genau, und ja. Er hat sich dann irgendwann dazu entschlossen, auf der Highschool mit Ringen anzufangen. Und da schon mal so ein paar Grundlagen zu bekommen. Und in seinem Team war der King of Queens, Kevin James, kann man vielleicht mal erwähnen.
Genau, das war damals das Heavyweight irgendwo, was da in der Ringertruppe irgendwie zugegen gewesen ist. Ja, du sagst ganz richtig, also das Ring war eine Geschichte. Er hat ja auch Lacrosse gespielt, das kennt man ja auch, und hat da wohl auch, ja, wie soll man sagen, seinen Charakter immer wieder gezeigt. Er muss wohl eine Figur gewesen sein oder ein Mensch gewesen sein, der ist schon aufgefallen, auch mit den Aktionen, die er gebracht hat. Er war jemand, der gerne im Mittelpunkt gestanden hat. Da gibt's auch die Geschichten, dass er dann, um seine Gegner zu beeindrucken, irgendwelche Würmer gegessen hat und was weiß ich was. Kommt natürlich bei den Frauen auch wiederum nicht so gut an.
Ja, er war so ein bisschen ein Weirdo im positiven Sinne.
Ja.
Kann man, glaube ich, sagen. Er war halt so ein positiv Bekloppter. Und wo du gerade sagtest, dass er gerne im Mittelpunkt stand, und ich sagte ja auch schon, dass er das Wrestling liebte, er hat halt mit seinen Freunden ja auch schon zu Highschool-Zeiten so Videos gedreht, wo er schon gewisse Figuren entwickelt hat, die auch später dann nochmal wichtig wurden in seiner Karriere.
Ja, du hast ja Dude Love hier quasi schon angesprochen. Da gibt's natürlich diese ominösen Videos, und über die ist er dann im Endeffekt ja auch wirklich ins Wrestling reingekommen, ne? Aber da kommen wir gleich erst zu. Weil die sind ja auch einfach richtig witzig. Also es gibt auch im WWE Network gibt's mehrere Dokumentationen über Mick Foley, und bei der einen kann man sich auch da dieses Video mal in Gänze anschauen. ja, ich sag mal, wenn ein paar Jungs spielen würden, als wären sie Wrestler, dann würde das eben so aussehen irgendwie. Auch weil so eine geile Kameraführung, wo du dann im Hintergrund sehen kannst, dass irgendjemand anscheinend eine Lampe hält und so mit dem Lampenschirm auf zwei Jungs da filmt, die da quasi ja die Promo halten. Also sehr, sehr, sehr witzig. Und was wir hier auch noch hervorheben müssen, ist, dass er eben auch, obwohl er, wir haben jetzt viel über seine sportliche Karriere geredet, dass er aber auch ein Talent für Schreiben damals schon gehabt hat. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil auch das ist ja später für ihn sehr prägnant auch gewesen, dass er ja einer der wenigen Wrestler gewesen ist, ich glaube sogar einer der ersten, die wirklich auch ihre Autobiografie dann selbst geschrieben haben und da eben viel Zeit investiert haben. Aber kommen wir dann wirklich auch mal hier zu dem Geschehen.
Ja. Was man noch kurz anmerken muss, wir haben damals im Chris Jericho Personality Podcast schon drüber gesprochen. Da hatte ich noch gesagt, gerade daran, dass sich Jericho so fürs Schreiben interessiert hatte, da kam schon ganz früh zum Tragen, dass das einfach eine sehr kreative Person ist, die sich neu erfinden kann und die dem Charakter auch neue Facetten verleihen kann. Und genau das ist bei Foley ja auch der Fall. Es sind halt so die großen Wrestler, die halt sich über Jahre und Jahrzehnte frisch gehalten haben und denen halt viele gute und lustige und bescheuerte Sachen eingefallen sind. Da liest man sehr oft, dass die schon zu Schulzeiten jetzt nicht irgendwie nur Sportler waren oder so, sondern sich halt auch sehr für Literatur oder Filme oder Comics oder was auch immer interessiert haben.
Ja, gerade auch die sich häufiger neu erfunden haben und viele Persönlichkeiten irgendwie entwickelt haben, da steckt oft schon diese Vorbildung, die erkennt man dann eben schon sehr oft bei denen einfach, ob da schon vorher so ein bisschen Kreativität vorhanden gewesen ist oder eben nicht. Hier bei Mick Foley siehst du, bei Jericho siehst du beispielsweise auch, das sind nur einige Beispiele.
Ja, also da kann man schon recht früh. Da kann man angehenden Wrestlern nur raten, nicht nur pumpen und bumpen, sondern auch ein bisschen lesen.
Lesen bildet ja sowieso, also ihr habt's gesagt, Literatur, das war ganz wichtig, Kultur im Allgemeinen ist auch ganz wichtig für Foley gewesen, aber vor allem auch die Sprachen, er hat schon früh auch angefangen, andere Sprachen zu lernen. In Foley, das weiß man ja auch, spricht ja auch relativ gut Deutsch, also das ist auch schon eine Eigenart, die, ich finde das schon besonders, dass man als junger Mann noch anfängt, andere Sprachen zu lernen.
Ja, na, das ist ihm ja dann auch zum Vorteil gereicht worden, als es da um sein Ohr ging, ne?
Naja, ob es ein Vorteil war, weiß ich nicht. Da war es ja eh zu spät.
Ja, da war es eh zu spät. Aber trotzdem, da hatte doch auch auf Deutsch nach seinem Ohr gefragt, damals die deutsche Krankenschwester. Aber da kommen wir auch gleich noch zu.
Ja, die deutsche Krankenschwester, die gesagt hat, während sie das Ohr angenäht hat, ach, der Catch, das ist doch alles Fake.
Ja, kommen wir mal jetzt hier zum Wrestling-Geschehen. Ne? Wir haben es gerade gesagt, Ring war auf jeden Fall da. Ich habe die Geschichte gehört, dass er eigentlich ins Track and Field eigentlich wollte. Also es ist Leichtathletik, ne? was man so aus den USA kennt. Man ihm aber damals gesagt hätte, er wäre dafür viel zu langsam. Und dann hat er ihm gesagt, Mensch, wenn du was machen willst, dann geh halt zum Ring. Da hat er Kevin James kennengelernt, die beiden auch dann später gut befreundet. Und im Anschluss aber kamen diese Geschichten mit den selbstgedrehten Videos natürlich auch, mit den Dude-Love-Videos, die man kennt, auch wo er da Promos schneidet, dass er irgendwie der geilste Typ ist und dass er sich nicht selber vorstellen muss. Die Sprünge vom Dach irgendwo auf einen riesen Haufen mit Kisten und Matratzen und was man da nicht so alles kennt. Das hat man schon alles gesehen. Aber Shaggy, die eigentliche Liebe zum Wrestling hat er dann ja durch ein Live-Event miterlebt oder nochmal so richtig erfahren und sich dann gesagt, Mensch, das, was die machen, das möchte ich auch machen.
Naja, er war ja da schon Wrestling-Fan, aber er wollte unbedingt seinen Lieblingswrestler, Superfly Jimmy Snuka, wenn man es aus heutiger Sicht, Jimmy Snuka sehen, der da in einem Steel Cage-Match gegen Don Muraco gekämpft hat, im Madison Square Garden, im großen Madison Square Garden, übrigens an meinem 7. Geburtstag, aber das wusstet ihr beide wahrscheinlich. Und da gab es den bekannten Superfly, den Splash vom obersten Käfigrand von Snuka auf Don Muraco, der bis heute auch noch legendär ist, obwohl er gar nicht so krass aussieht, aber der ist schon geil, alles für die damalige Zeit fantastisch und das hat einen Foley so gehypt, dass ihm das klar war, das ist sein Ding, genau so, was will er auch mal zeigen und das durfte er in abgewandelter Form ja später dann auch tatsächlich mal zeigen, also das war spätestens sein letzter Tropfen, der ihm gefehlt hat, um die Liebe zum Wrestling komplett zu entfachen.
Und man muss sagen, er hat ja Ringside gesessen.
Genau.
Und dadurch ist ja auch aufgefallen, dass er seine Familie versetzt hatte für irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber er hatte ihnen irgendwas erzählt, dass er, keine Ahnung, fürs College lernen muss oder was auch immer. Und er irgendwo nicht hin kann und ist dann
nach New York City gefahren, um da im Square Garden sich das Match anzugucken. Und ja, dann hinterher konnte man halt sehen, wie er da ringside sitzt.
Gut, das sieht man jetzt heute wahrscheinlich dann auch noch deutlich besser natürlich, als man es damals getan hat. Aber ja, er ist damals per Anhalter übrigens gefahren. Wie gesagt, er war damals im State University College hier in New York quasi. Und auch da ganz interessant, er hat in Interviews immer wieder gesagt, dass er zum einen natürlich diese Athletik geil fand, aber er fand es viel spannender, welche Emotionen Wrestling hervorgerufen hat. Und er wollte derjenige sein, der den Menschen die Emotionen schenkt, die er in diesem Moment gespürt hat. Also sowohl in der Halle, als auch die er für sich selber gespürt hat. Und ich finde, das ist eine ziemlich geile Einstellung irgendwo, dass man den Leuten eigentlich irgendwie was entlocken möchte, dass du ihnen diesen einen Moment geben möchtest, an den sie sich vielleicht noch Tage, Wochen, vielleicht sogar ihr ganzes Leben lang zurückerinnern. Für ihn war das ein einschneidendes Erlebnis und ab da hat er dann eben auch ja noch stärker irgendwie versucht zu trainieren, diese Promo-Sachen gestartet und dann sollte es ja auch irgendwann diesen Moment geben, wenn ich mich nicht komplett täusche, sollte es an seiner Universität so eine Art ja Wrestling-Event geben. Er war aber damals noch kein Wrestler, aber hat damit quasi schon ersten Kontakt geknüpft und vor allem ist dieses ominöse Video, was da schon rumgegeistert ist, ist zu einem gewissen Dominic DeNucci gekommen und das ist soll dann später dein Wrestling-Trainer werden und Trainer, ihr wisst das, wenn ihr schon einen Personality-Podcast gehört habt, das ist Shaggys Aufgabe und deswegen gebe ich ihm mal ab. Shaggy, wer ist denn Dominic DeNucci? Warum sollte man den kennen?
Ja, den kann man kennen, der hat auch einige andere Wrestler trainiert, der hat jetzt nicht große die Top-Garde, als Mick Foley gehört schon zu den Top-Namen, vielleicht ein Shane Douglas noch zu nennen, den hat er auf jeden Fall auch, oder in Preston Steele, der wenige Wochen als Doink the Clown noch aufgetreten ist, den hat er trainiert und auch ein Brian Anthony, den man als Mark Curtis, den Referee Mark Curtis kannte, der auch ab und an mal gewrestelt hat, vor allem da unter einer Maske, die alles, das waren so seine bekanntesten Leute, die er trainiert hat, aber ansonsten ist Foley sicherlich der bekannteste Wrestler, der aus seiner kleinen Wrestling-Schule hervorgegangen ist.
Ja, und du hast es richtig gesagt, Shane Douglas war damals quasi auch in dieser Klasse. Die beiden haben sich auch kennengelernt und waren auch die beiden, die da wirklich hervorgestochen sind und die später dann auch weiterhin in Kontakt geblieben sind. Und das war auch was, was den beiden quasi immer wieder so Jobs besorgt hat. Also quasi, wenn der eine guten Job gekriegt hat und er hat mitbekommen, hier ist vielleicht noch ein Spot frei, dann hat er den anderen angerufen, die beiden haben sich drüber unterhalten, wie viel kann man nehmen, irgendwie an Honorar oder an Gage irgendwo und waren auf jeden Fall im regen Kontakt, waren damals wirklich gute Freunde und die beiden stachen hier heraus, also gerade ein Shane Douglas, damals natürlich schon sehr athletisch, Mick Foley weit weniger athletisch, aber wenn man sich alte Trainingsaufnahmen von ihm anschaut, da konnte man schon sehen, dass der Typ einfach verdammt gut fallen konnte und er hat auch gesagt, dass ihm gerade dieses Fallen, vielleicht lag es an seiner körperlichen Robustheit oder an der Form, aber das ist ihm immer sehr leicht gefallen. Und Chris, das sollte ja auch was sein, was er dann relativ schnell sogar bei WWF unter Beweis stellen konnte. Also wir sind jetzt so im Jahr 1983 in etwa. Also da hat er eben, also 82 ungefähr hat er angefangen zu trainieren, 83 hat er so dann seine ersten Matches bestritten und er ist ja dann tatsächlich relativ fix, wenn auch als Jobber bei der WWF gelandet.
Richtig, wo es nicht ganz so gut für ihn gelaufen ist, zumindest im Ring. Wenn mich nicht alles täuscht, war er mit den Steiner Brothers im Ring.
Das war die WCW.
Das war die WCW damals?
Ja. Ja.
Echt?
Er war unter anderem mit den Bulldogs im Ring.
Mit den Bulldogs? Oh, okay. Das ist ein wenig her, dass ich da sein Buch gelesen habe. Gut, dass du mich korrigierst, Olfi.
Dafür bin ich da. Nee, er war mit den Bulldogs unterwegs und unter anderem, also er hat eine ganze Reihe von Matches bestritten, aber so das Match gegen die British Bulldogs war so ja eines der prägenden Beispiele, die ihn wohl ordentlich rangenommen haben und unter anderem auch teilweise auf nicht so eine ganz so nette Art. Also da schaut man sich mal so eine Clothesline von einem Dynamite Kid an, die dann beispielsweise nicht an der Brust trifft, sondern dann wirklich mit dem Bizeps auf den Kiefer, sodass Mick Foley danach erstmal eine ganze Zeit lang nichts mehr essen konnte, für einen Monat lang, weil einfach der Kiefer ausgekugelt gewesen ist. Und auch sonst, also auch mal so ein Headbutt, der einfach wirklich Kopf auf Kopf ging. Also man hat den Jungspund da schon ordentlich durchgeprügelt.
Genau, deshalb habe ich es nämlich auch verwechselt, weil die Steiners das mit ihm auch gemacht haben hinterher. Er hat ordentlich auf die Fresse gekriegt, bevor er akzeptiert wurde. Und dann kam das große Programm mit Vader.
Ja, das war alles ja ein bisschen später, aber das, was Olaf auf jeden Fall angesprochen hat, das war sogar ein Match, das in der allerersten Episode von WWF Superstars damals ausgestrahlt wurde. Und der ist dann im Tag Team angetreten mit Les Thornton, den man ja nicht unbedingt kennen muss, aber eigentlich der da auch schon über seinen Zenit hinaus war, aber eigentlich in den Jahrzehnten davor als einer der besten Junior Heavyweights der Welt galt, der in Japan Erfolge hatte, bei Stampede Erfolge hatte, aber auf seine alten Tage dann ja in der Hogan-Ära, kann man so sagen, die er jetzt auch startete, da einfach keine große Rolle mehr gespielt hat und da als Jobber eingesetzt wurde. Für Mick Foley, der Wrestling liebte, war das sicherlich auch eine coole Sache, mit einem Les Thornton zum Beispiel als Team anzutreten mal gegen die British Bulldogs, die ja auch tolle Wrestler waren, so muss man ja auch so sagen. Also das endete nicht so gut, wie Olaf es gerade gesagt hat. War im Endeffekt nicht so toll, aber sicherlich auch eine interessante Erfahrung für Mick Foley.
Ja, er hat eben auch gesagt, also dafür, dass es jetzt quasi seine ersten größeren Matches gewesen sind, da kam er dann eben raus und steht auf einmal vor 17.000 Zuschauern. Das muss man sich auch mal wegstecken. Also normalerweise Leute, die gerade anfangen zu wresteln, die catchen dann irgendwo in öffentlichen Turnhallen. Und er kam dann eben an und ist irgendwie per Zufall quasi als Enhancement-Talent ja wirklich hier reingerutscht. Also es war dann, man muss sich da wirklich die Anrufe so vorstellen, der ruft dann die WWF an, irgendwelche Agents sagen, hey, wir brauchen ein paar Jobber, mehr oder weniger, wir brauchen noch jemanden für unsere Superstars, um sich zu präsentieren. Und da hat eben dann Dominic DiNucci gesagt, hier, komm, dann schicken wir mal den Cactus Jack darüber, ne, wie er es später heißen sollte. Hier hieß er noch Jack Foley in Anlehnung an seinen Vater. Aber ja, er hat da auf jeden Fall schon kurz so ein bisschen Rampenlicht schnüffeln dürfen, aber nicht allzu lang, sagen wir es irgendwie mal so. Aber schon damals hat man eben durchaus gemerkt, dass in dem ein bisschen mehr steckt. Und Shaggy, ab da begann ja eigentlich so seine Reise durch die Territories eigentlich, die es ja damals fast noch gegeben hat irgendwo, ne? Also durch die verschiedenen kleineren und größeren Promotions, wo er dann ja erstmal so seinen Charakter geschärft hat.
Ja, die Promotions, die es damals gab, unter anderem die UWF, also die UWF und die CWA, also nicht die deutsche CWA, die in Memphis, auch Südstaaten, in Memphis waren sie, glaube ich, ansässig, und auch bei World Class Championship in Texas, also der ist da überall mal durchgereicht, hatte auch da auch ab und an einige, ja, gar nicht so unwichtige Auftritte, wurde in Stables gesteckt, war im Start Stable, war sogar in Skando Akbar Stable. Also der hatte da schon, man hat da schon ein bisschen was in ihm gesehen und man hat ihm ja da auch schon so ein bisschen in die Richtung, Cactus Jack kam ja schon, der Name kam ja schon hinzu, und Cactus Jack Manson mit dem Zusatz, so ist er damals dann auch angetreten.
Genau, Manson, natürlich Charles Manson, bekannter, was war er denn? Serienkiller war es doch, oder? Wenn ich mich nicht komplett täusche.
Saiyan-Star.
Ja, nicht so ganz. Die Manson-Sache ist ein bisschen komplizierter. Ein
Sektenführer.
Ein Kultanführer quasi, genau. Der seine Anhänger quasi zu Morden verleitet hat. So kann man es wahrscheinlich eher sagen. Ich glaube, ihm selbst kann kein Mord nachgewiesen werden oder so. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das war alles etwas vertrackt damals.
Okay, ist nicht mein Spezialgebiet, muss ich dazu sagen. Müssen wir vielleicht nochmal den Dominic von True Crime einladen. Ich glaube, der müsste sich da ganz gut auskennen. Aber ist ja auch nicht das Thema hier. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, und auf jeden Fall, da hat er eben dann angefangen, so ein bisschen seine Persönlichkeit zu entwickeln und auch seine Wrestling-Philosophie langsam kennenzulernen. Und ich glaube, das ist ja was Interessantes, weil er war jemand, der hat oft, also sein Grundgedanke war, dass es beim Wrestling keine, wie soll man sagen, keine Loopholes geben soll. Also sind immer Sachen aufgefallen, wo er gesagt hat, so, ja, deswegen geht's nicht oder deswegen funktioniert's nicht und das wirkt nicht echt. Und sein Bestreben war, dass ein Zuschauer da rausgeht und sagt von dem Cactus Jack, Jack Foley, was auch immer Match, Mensch, das war jetzt so krass, ich habe da nicht erkannt, ob das jetzt echt oder fake sein soll. Sondern er wollte immer, dass die Leute da rausgehen und dass es möglichst authentisch und wirklich wie ein echter Kampf aussieht und möglichst, ja, wild, teilweise natürlich auch ein bisschen unkontrolliert. Und das war immer sein Bestreben hinter diese Figur, die er immer gehabt hat. Und er sagte dann später auch, der Grund, weshalb bei ihm das sehr oft so gewirkt hat, als wäre das alles echt, war, dass sehr, sehr vieles von dem, was er getan hat, auch verdammt wehgetan hat für ihn. Weil manches auch einfach gar keine gute Idee gewesen ist. Und er sagte dann auch so, ja, das kannst du vielleicht so mit 19, 20, vielleicht auch noch mit Mitte 20, kannst du diesen ganzen Blödsinn natürlich problemlos machen, da ist dir das egal. Aber na gut, wenn du dann mal mit 30 bist, dann denkst du da vielleicht schon noch mal dran. Ne? Und nur mal so im Hinterkopf behalten für das, was dann später noch kommen sollte. Also hier war es dann eben auch schon so, dass er da eben seinen Weg gemacht hat. Chris, was fällt denn dir da noch ein? Wie ist er dann noch weiter quasi um die ja, Promotions getingelt? Er hat ja auch mal kurz dann schon einen ersten Spot bei der WCW gehabt, aber da auch nur sehr, sehr kurz. Und war dann auch noch in anderen Promotions unterwegs.
Oh Gott, ja, 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 so die ganz alten Sachen, da fragst du natürlich den Richtigen. ich weiß, dass er mit Jim Cornette gut konnte über Smoky Mountain Wrestling, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, das kam auch tatsächlich ein bisschen später, Smoky Mountain.
Auch ein bisschen später.
Ja, das war auch ein bisschen später.
Ich bin zu jung für die Anfänger
anscheinend. Fragen wir uns den Chris dann ein bisschen später, wenn es so richtig losgeht. Also ja, ich habe ja schon ein paar Ligen erwähnt, wo er aktiv war, World Class Championship. Aber er ist wirklich hin und her getingelt zwischen den Ligen. Tri-State und die GW, also Global Wrestling Federation kam noch hinzu. Tri-State Wrestling ist quasi ja der inoffizielle Vorreiter von Eastern Championship Wrestling, da quasi also dann von Extreme Championship Wrestling. Also in all diesen kleinen Ligen, die aber schon ein großes Ansehen hatte, da hat er einige etliche Matches. Er hatte jetzt keine riesen Erfolge, aber durfte da schon gegen Leute wie Don Muraco, den er ja damals im Square Garden gesehen hat, oder auch B. Brian Blair, Bob Orton, Eric Embry, das waren alles namhafte Leute dort in den, und Eddie Gilbert nicht zu vergessen, mit dem er ja auch eine lange Geschichte verbunden hatte. Auf die Wrestler durfte er damals schon treffen und das war für Mick Foley natürlich eine ganz, ganz besondere Sache.
Ja, und er war eben auch einmal ganz kurz da schon mal bei der WCW quasi unterwegs, damals noch unter der Führung von Kevin Sullivan. Und da bei seinen ersten Matches, er hat oft Tag-Team-Matches bestritten, also oft auch Tag-Team-Matches gegen eben große Namen. Er war quasi damals immer noch Jobber, aber Kevin Sullivan kam dann auf ihn zu und hat ihn gefragt so, Hey Jack, was ist dein Finish? Ne? Und er so, wie, ich habe keine Finish, ne? Ich habe bis jetzt kaum Kämpfe gewonnen. Ne? Also was soll ich denn für ein Finish haben? Und dann sagte er, da kam irgendwie so raus, dass er halt diesen berühmten Elbow springt, ne? Diesen Elbow wahlweise vom Apron oder von der von den Ringseilen nach draußen auf den Betonboden. Und dann hat Kevin Sullivan ihm gesagt, weil da war eben dieses Match gegen die Steiners, hat er zu ihm gesagt, hör mal, ganz egal, wie sehr dich die Steiners zusammenprügeln, was sie getan haben, du stehst danach auf und du attackierst deinen Partner, auch Jobber natürlich, und du zeigst eben diesen Elbow, einfach nur, damit die Leute das sehen. Und das war so ein erster Funken quasi, was dieser Cactus Jack Charakter, was der später ausmachen sollte, diese Ruchlosigkeit, diese Gnadenlosigkeit und auch, dass es da dem gar nicht darum geht zu gewinnen, sondern es geht einfach nur darum, zum einen möglichst unzerstörbar zu wirken und dass der jemand ist, der Freude daran hat, auch diese Gewalt auszuüben. Und das war hier so ein erstes Blitzen, so ein Aufblitzen dieses Charakters, was sich da gezeigt hat. Und dann sollte es ja, Shaggy jetzt gerade schon gesagt, dann ging es zu TriStar und TriState, ging es da weiter und dann im Anschluss ging es zur WCW. Und dann frage ich jetzt den Shaggy, wenn der Chris noch bei Smoky Mountain rumdümpelt.
Du Arsch!
Am besten wäre es gewesen, wenn Chris gesagt hätte, ich kann mich nur an die TNA-Zeit erinnern.
Oh Gott, scheiße, die habe ich komplett verdrängt.
Warum ist Chris überhaupt hier dabei? Weiß das jemand? Weißt du, einfach weil er sympathisch ist und weil wir ihn mögen, glaube ich bisher. Aber er wird auch noch mit seinem Wissen glänzen, bin ich mir ganz sicher. Was du eigentlich nicht gemacht hast, Olaf, was du als unser Host ja am Anfang auch immer machst, du fragst uns, wann ist das erste Mal Cactus Jack eigentlich aufgefallen?
Das stimmt, das habe ich vergessen.
Aufgefallen. Das kann ich ja jetzt gerade direkt einhaken, weil das war wirklich diese Zeit, als er noch quasi eine Art Chopper-Matches bei der NWA oder bei der frühen jungen WCW hatte. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, da habe ich ihn das erste Mal gesehen, weil ein Horst Prack, der Bestrafe ihn bei Catch-Up immer so niedergemacht hat, weil er nicht aussieht wie ein Wrestler, was soll das sein, was ist denn das für ein verrückter Typ und so. Kannte ich ihn und mochte ihn und liebte ihn auf irgendeine Art und Weise, weil er einfach so anders und so besonders war. Und da ist er mir wirklich das erste Mal aufgefallen, also da schon. Und obwohl er da ja noch wirklich nichts Großes gemacht hat, außer das, was du gerade gesagt hast. Dann, jetzt, das ist das, was du eigentlich von mir hören wolltest, September 91 debütiert er dann als Bösewicht bei World Championship Wrestling und durfte niemand geringeren als Sting direkt attackieren. Sting, der zu dem Zeitpunkt Heavyweight Champion war, und dass er gerade so jemand wie Cactus Jack neu hinzukommt und dann gleich den Mainstar der Liga attackieren musste, das war ein Riesenmoment, das war eine Riesenüberraschung, dass so jemand wie Cactus Jack dann kam. Also das ist das, was du meinst.
Genau. Und es war sogar eine doppelte Überraschung, weil Cactus Jack kam damals aus einem großen Geschenk, was auf das Apron damals gestellt worden ist, und attackierte dann einen Stinger rücklings. Und das Interessante war damals, dass er quasi durch diese Zeit, auch bei Tri-State und bei diesen ganzen anderen Matches, die er bestritten hat, da hat er Erfahrung gesammelt. Erfahrung und natürlich auch Selbstbewusstsein. Und er kam jetzt ja quasi in diese Promotion als Neuer, aber er hat eben trotzdem da schon das Selbstbewusstsein gehabt, zu Stinger zu gehen und zu sagen, hey, pass auf, wir machen das so und so und so. Und im Endeffekt war es hier genau das, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Es ging nicht darum, dass ein Cactus Jack hier immer gewinnt oder sonst irgendwas. Das war nicht die Rolle von einem Cactus Jack, sondern es ging darum, dass du unter anderem eine neue Seite am Stinger gezeigt hast, der damals, ja, so, der war halt cool, der war gut, aber wir kennen das ja, die Guten sind oft auch die, die wir schnell am langweiligsten finden als Fans. Und Sting brauchte damals einen ebenbürtigen Gegner und der auch eine andere Seite von ihm zeigt. Und das war eben Cactus Jack. Und wenn man sich da die späteren Matches dann auch von den beiden anschaut, das waren richtig gute Dinger. Also das Match von Beach Blast, was wir dann eben da später sehen, das war richtig geil. Das sind gute Wrestling-Matches, wo auch ein Sting, wie gesagt, zeigen konnte, was er kann. Und Cactus Jack einfach Cactus Jack sein konnte. Da hat einen Jack und auch einen Stinger extrem von profitiert. Man muss aber auch sagen, dass die beiden auch merkwürdige Matches bestritten haben teilweise.
Das ist richtig. Die hatten auch Matches, wo es einfach nicht so funktioniert hat, wo er aber auch gerne andere Sachen noch ausprobieren wollte. Und nicht alles funktioniert einfach, wenn man Ideen hat. Aber man probiert es einfach aus. Das waren ja auch vor allem Matches bei House-Shows und so. Aber gerade das Match beim Beach Blast, was du angesprochen hast, 92, das galt ja für Mick Foley selber als eines der Best-Matches für ihn überhaupt, das er selber bestritten hat, für lange, lange Zeit. Und was wir noch gar nicht angesprochen, jetzt hier zeigte sich auch in der WCW ein neuer Cactus Jack. Also der war, hieß zwar auch immer noch Cactus Jack wie früher, aber hier kam jetzt auch dieses Bang-Bang dazu und auch, er wirkte noch verrückter, noch ja, manischer, noch dieses, er kam dieses verrückte Lachen hinzu und also seltsame Schreie, die er plötzlich irgendwie aus sich rausgeholt hat. Das ist das, was er vorher eigentlich nicht gezeigt hat. Das kam jetzt richtig raus und er hat sich quasi da auch schon neu erfunden.
Er hat davon auch hinterher ja viel in die in den Mankind-Charakter geholt, ja. Also in den anfänglichen Mankind-Charakter noch mit der braunen Kutte und so. Der Cactus Jack, der dann hinterher zu sehen war in der WWF, war ja noch mal anders. Der wurde ja mehr auf einfach auf das auf die Hardcore-Matches quasi abgestempelt. Aber dieses Verrückte, das hat er irgendwie so mitgenommen und abgeändert und in seinen Charakteren untergebracht. Wenn man sich mal so die Anfänge eben von Cactus Jack in der WCW anguckt und dann den Mankind von der WWF so 96, 97 rum, da wird man sehr, sehr viele Parallelen finden.
Mhm. Auf jeden Fall. Auch hier, Charakterschärfung, Charakter erkennen, was funktioniert bei den Zuschauern, worauf reagieren die Zuschauer. Auch dieses, egal ob es das Lachen ist, auch dieser wilde Blick, also es ist ja wirklich auch sowas, was ihn ausgezeichnet hat. Ich habe mir nochmal alte Aufnahmen jetzt im Hinblick auf diesen Podcast angeschaut. Die Augen von Mick Foley damals, dieser Blick, das ist krass. Also das funktioniert heute noch. Du traust ihm sofort zu, okay, der ist total durchgedreht, dem ist eigentlich alles egal. Der hat seine eigene Agenda und der ist total verrückt. Und das hast du ihm total gut abgenommen. Shaggy hat aber gerade mein Wink mit dem Zaunfall übrigens nicht verstanden, was ich hier an verrückten Matches rauskramen wollte.
Ich glaube, was jetzt auf den Stinger allein bezogen oder allgemein in der WCW?
Allgemein.
Wir reden hier über einen anderen alten Weggefährten von Cactus Jack.
Meinst du das mit Abdullah the Butcher in diesem komischen Konstrukt mit dem elektrischen Stuhl?
Natürlich, ich meine der Chambers of Horror.
Chambers of Horror, danke.
Genau. Vom Halloween Havoc 91. Also, wer WrestleCrap mag, der muss dieses Match gesehen haben, oder Shaggy?
Also haben wir das Match schon mal bei den Matches of the Week gehabt?
Nein, weil es kein Match of the Week ist.
Oh, stelle ich den Antrag.
Das stimmt überhaupt nicht.
Dieses Match müssen wir unbedingt mal besprechen.
Weißt du was, Olaf? Wenn du nie die Kack-Matches bei Match of the Week machen willst, dann gib die an Shaggy und mich. Ja? Wir machen das.
Das Kack-Match of the Week, so wie das Kack-Tor des Tages.
Ja, sonst lass uns irgendwie das Scheiß-Match des Monats machen oder sowas, ja?
Irgendwie sowas.
Dann kriege ich auch endlich mein Kotzloff da unter.
Ja, aber Chamber of the Horrors muss man auf jeden Fall gesehen haben. Das ist unfassbar, wo das hergekommen ist. Ja, Aber die WCW-Zeit, da waren wir ja gerade
drin. Ja, jetzt hast du es so angeteasert. Wir sollten auf jeden Fall zumindest schon mal sagen, was da. Das war ja dieses Match, wo am Ende dann ein Abdullah the Butcher auf dem elektrischen Stuhl landete und der dann irgendwie, ja, wo es dann einfach so ein bisschen Feuerwerk oder sowas, genau, kann man es nennen, so ein bisschen gab. Und in dem Match waren andere illustre Gestalten wie ein El Gigante oder so, weißt du? Also ein Giant Gonzalez dabei und waren Scott Hall nicht auch in dem Match?
Ja, also, wir machen es jetzt mal ganz chronistisch hier. Also auf der einen Seite standen El Gigante, Sting und die Steiner Brothers, auf der anderen Seite waren Cactus Jack, der Diamond Stud damals, es war noch nicht Scott Hall, es war der Diamond Stud, dann eben Abdullah the Butcher und Big Van Vader. Also, ja, 12 Minuten 30 echte Gefühle, um das hier nochmal aufzugreifen. Also das war mit einem ganz wilden Metallkonstrukt irgendwo und dann eben in der Mitte des Rings stand dieser elektrische Stuhl und da ging es dann eben darum, du musstest deinen Gegner quasi auf den elektrischen Stuhl fesseln, einen Hebel umziehen, damit er quasi, ja, ne, jeder kann sich denken, was dann eigentlich mit ihm passieren sollte. Also ja, 91 halt, da ging sowas noch. Übrigens der Untertitel von dem Halloween Havoc damals: An Evening of Terrifying Destruction. So. Wenn schon, denn schon. Ja, aber die WCW-Zeit für den Mick Foley war auch durchaus erfolgreich. Nicht mit den großen Titeln natürlich gesegnet. Er hat ja später nur einmal den Tag Team Title gewonnen, an der Seite von Kevin Sullivan. Aber hat dann auch durchaus große Matches bestritten. Und ich glaube, die nächste große Fehde, die wir hier nennen müssen, also er hat Matches, große Matches gegen Paul Orndorff zum Beispiel gehabt und auch noch gegen ein paar andere Gegner. Aber wir kommen hier nicht dran vorbei, dass dann ein Cactus Jack langsam zum Babyface geturnt worden ist. Und dann gab es die große Fehde gegen Vader. Und Shaggy, das war auch was ganz Besonderes, weil die beiden hatten eine spezielle Chemie zusammen.
Ja, eine spezielle brutale Chemie hatten die beiden zusammen. Bevor ich jetzt auch da ansetze, muss ich doch wieder einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich weiß, es mag Olaf nicht so, aber es muss sein, weil die Fehde mit Paul Orndorff war ja auch eine richtig heftige und krasse Fehde. Und das war die Zeit, als die WCW in Deutschland richtig groß wurde. Da hatten die beide gerade auch die Fehde miteinander. Auch das hat man in Deutschland dann auch diese Matches auch gefeiert. Da ist ein Cactus Jack auch wirklich in dieser Fehde zum Babyface geturnt auch. Und Paul Orndorff und ja zusammen mit Harley Race, dem Manager von Big Van Vader damals, hatten ja auch ein loses Bündnis. Und deswegen ging es über in diese Fehde mit Big Van Vader. Und die beiden haben sich in ihren Matches ja absolut überhaupt nichts gegeben. Also ein Vader hat da zugelangt, so dass es da schon einige Gehirnerschütterung gesetzt hatte, so aus heutiger Zeit würde ein Wrestler dann da so gar nicht mehr antreten dürfen und die haben die Matches einfach noch bis zum Ende gebracht und die Powerbombs auf den nackten Betonboden und all sowas, was es da alles gab, also die hatten brutale Matches gegeneinander und das führte ja letzten Endes auch ja, zu der Ohrgeschichte, die Christa nachher erzählt, aber die Fehde der beiden ging ja lange und endete plötzlich.
Ja, aber vor allem auch da müssen wir, du hast gerade diese Powerbomb auf dem Betonboden, die hast du gerade so ein bisschen abgetan irgendwo. Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte, wo dann ein Vader eben ein Cactus Jack im April 93 hier auf den Betonboden powerbombt und ein Mick Foley da auch wirklich eine längere Verletzungspause wegen einlegen musste. Ne? Also zum einen, weil er eine Gehirnerschütterung und auch so einen Nervenschaden so ein bisschen davon getragen hat, wo er wirklich dann auch Gefühl in seinem Fuß irgendwie kurzzeitig eingebüßt hat. Und dann gab es auch diese geilen Vignetten, weil ja einen Cactus Jack damals infolge dieser Powerbomb doch sein Gedächtnis verloren hat. Und weißt du nicht mehr, da war er doch in der Irrenanstalt und hat doch hier sein Gedächtnis gesucht quasi und seine Vergangenheit gesucht, weißt du das nicht mehr?
Ja, aber hat er nicht gefunden, weil das wurde ja relativ abrupt dann auch einfach beendet. Das führte nie zu einem richtigen Ende, diese Geschichte.
Nee, nicht so richtig. Es gab noch so ein Match gegen Yoshi Kwan damals, wenn du dich dran erinnerst, irgendwie. Wo es um diesen ominösen Beutel ging, ne?
Also, Yoshi Kwan, auch ein Charakter, den ich längst vergessen habe. Das war der zweite Schützling von Harley Race damals, aber der Champion oder so hieß er doch mit richtigen Namen.
Kann sein, ja.
Ja, ja, auch ganz, ganz komisch. Na, den musste er dann einen Cactus Jack erst nochmal besiegen, um nochmal gegen Vader antreten zu dürfen. Aber wie ich es gesagt habe, die haben dann in den großen Shows dann einfach, wurde die Fehde einfach vergessen und man hat es aber für Hausshows noch weiter benutzt. Da durften die beiden noch gegeneinander antreten, dummerweise auch in München.
Du springst jetzt hier schon vorweg. Ja? Wir müssen noch. Also zum einen, diese Feder hat hier übrigens das Most Disgusting Promotional Tactic übrigens gewonnen. Also diese ganze Geschichte mit der Backstage-Story. Und wir dürfen hier nicht das berühmte Texas Deathmatch der beiden vergessen beim Halloween Havoc. Weil das war der große Blow-Off, den es damals gegeben hat. Chris, kannst du dich noch dran erinnern?
Nee, an das Match tatsächlich nicht mehr so gut. Ich war ja nie der große WCW-Fan.
Aber die ganze Fehde gegen Vader, da sind wir ein bisschen zu schnell drüber weggegangen. Das war damals was, das hatte das Mainstream-Publikum so noch nicht gesehen. Das kann man eigentlich nicht, nicht genug betonen, wie das da abging bei den beiden. Denn Vader war ja dafür bekannt, dass er unfassbar stiff arbeitet. Und Foley konnte das auch gut und er war ja auch gleichzeitig eben dafür bekannt, dass ihm das nicht so viel ausmacht, viel einzustecken. Und das wird halt voll ausgenutzt. Foley schreibt in seinem Buch ja auch so eine Geschichte, dass das Blut fließen sollte, aber sie haben damals nicht gebladet. Das sollte so laufen, dass sie so eine bestimmte Stelle am Jochbein oder so anvisieren mit einem Faustschlag, ja, und da dann quasi eine Platzwunde zustande kommt. Und Vader hat Foley so richtig eine reingehauen, aber er hat einfach nicht geblutet. Also hat Vader nochmal geschlagen und Foley hat immer noch nicht geblutet. Und Vader hat halt nicht aufgehört, er hat halt immer weiter ihm in die Fresse gehauen. Und dass Foley da fast ausgenockt war und sowas. Also die beiden waren in ihren Matches quasi wie in einem Rausch. Und da kann man vielleicht auch dann schon wieder so ein bisschen zu der Urgeschichte kommen, wie man eben auf dem Band sieht, dass dann halt auch ein Vader, der so in diesem Match und in seinem Charakter drin ist, quasi das Ohr von Foley mit abreißt dann komplett.
Ja. Das hat er ja dann auch später gesagt, dass er eigentlich der festen Meinung gewesen wäre, dass das Ohr schon abgewiesen ist. Und ihm wurden dann im Nachgang die Videos gezeigt. Und da sieht man halt eindeutig, wie er das Ohr abreißt. So eben. Schade. Und die andere Geschichte, die du erzählt hast gerade mit der Platzwunde, das war bei einem Match der beiden, glaube ich, bei Saturday Night oder so müsste das gewesen sein, wo es eben gerade diese Sache gab, dass die beiden da dem Match zusätzliche Intensität verleihen wollten. Und ich meine auch, dass Vader Mick Foley da auf jeden Fall auch die Nase gebrochen hat, dabei quasi, so in der Hitze des Gefechts. So, jetzt aber zum Match der beiden bei Halloween Havoc, das Texas Deathmatch, weil das ist auch ein Match, das hat für mich eine besondere Bewandtnis, weil das war so eines der ersten wirklich Hardcore-Matches, die ich damals gesehen habe, wo es auch wirklich dann richtig heftig zur Sache ging, also mit wirklich Chairshots an den Kopf und quer durch die Halle geprügelt und ich weiß nicht was und jede Menge Blut. Und ich habe die Regeln nicht verstanden, das kam auch noch dazu, weil die damals total beschissen erklärt worden sind.
Ja, und Powerbombs auf die Rampe. Und wir haben da, glaube ich, über dieses Match, das Match haben wir auch schon auf jeden Fall, wir zwei schon mal
besprochen. Wir hatten eine Classic-Review zum Halloween Havoc
93. Genau, da bin ich mir ganz sicher. Beim großen, das war dieses Spin the Wheel, Make the Deal, was dann genau zum Texas Deathmatch führte. Beim Halloween Havoc in 93 sind wir jetzt. Mit dem übrigens, das habe ich nicht vergessen, warum auch immer. Ich habe es nicht vor mir, aber da im Opener Charlie Norris und Shockmaster irgendwie. ich glaube, mit Ice Train.
Genau, mit Ice Train gegen Harlem Heat und den Equalizer.
Genau so war es.
Ja, so war das. Und danach, die Fehde ging danach noch weiter und dann gab es eben in München, das ist dann schon im März 1994, gab es dann eben dieses ja berühmte Ding mit dem Ohr. Also, was da passiert ist, die beiden sind in München aufeinander getroffen. Mick Foley sollte einen Hangman machen. Das ist ja quasi diese Aktion, wenn du dich mit dem Kopf in die Seile eindrehst und dadurch dein Kopf quasi über den durchgedrehten Seilen oben hängt und der Körper hängt quasi unten raus. Sehr martialischer Spot. Ist aber abgesprochen, aber was nicht abgesprochen war, ist, dass die Seile deutlich straffer gespannt waren, als das sonst der Fall gewesen ist. Und Mick Foley ist einfach da nicht rausgekommen. Und die einzige Möglichkeit, bevor er ohnmächtig geworden ist, war halt eben, dass er wirklich seinen Kopf, das sieht man auch auf den Videoaufnahmen, wirklich mit aller Wucht nach unten gezogen hat. Und er sagt es ja immer wieder, also dadurch, dass quasi Seile ja auf seine Halsschlagadern gedrückt haben, wäre er sehr, sehr, sehr schnell ohnmächtig geworden und dann wäre es sehr schwer gewesen, ihn auch da rauszukriegen. Und er sich quasi selber stranguliert. Ja, und er hat sich dann da rausgezogen, hat aber dabei einen Teil von seinem Ohr abgerissen. Und die Anekdote mit der Notaufnahme im Münchner Krankenhaus damals haben wir gerade eben auch schon so ein bisschen rezitiert. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ohr landete im Mülleimer. Und das ist, glaube ich, auch bis heute ein traumatischer Anblick für einen Mick Foley, der da irgendwie auch nicht so recht drüber ja, nicht drüber hinwegkommt, aber das ist, glaube ich, was man niemals vergisst, wenn einfach mal so ein Körperteil von dir im Mülleimer geworfen wird, weil es halt einfach zu kaputt gewesen ist.
Das stimmt, aber er sagt ja auch, ihm wäre damals schon bewusst gewesen, dass es sehr gut ist, dass er in einer Branche arbeitet, wo einem das nicht unbedingt ein Nachteil ist, wenn man durch ein Match so deformiert wurde, sage ich jetzt einfach mal.
Das stimmt. Das ist natürlich dann nur noch ein Mist. Das ist natürlich dann nur noch ein weiterer irgendwas, was dich besonders macht. Witzige Anekdote dazu. Mick Foley hat ja sein Leben lang quasi lange Haare gehabt, aber hat sich ja so in dieser Zeit, wo er dann ja retired gewesen ist, kurzzeitig und danach Commissioner geworden ist, da hat er sich ja dann zwischenzeitlich die Haare abgeschnitten gehabt und wollte sich eigentlich auch komplett aus dem ja täglichen Leben zurückziehen und hat sich gedacht, Mensch, das war total cool, ne, jetzt wenn ich habe keine Haare mehr, er hatte auch zu dem Zeitpunkt keinen Bart mehr, ist dann einfach mal so unter die Leute gegangen und hat gehofft, dass man ihn nicht erkennt. Und dann kam er halt irgendwie in den ersten Laden oder in eine Bank, keine Ahnung, und dann wurde sofort angesprochen, ha, Mr. Foley, wie geht's Ihnen? Also, verdammt, das kann doch nicht sein, dass du mich erkennst. Und dann meinten so, ja doch klar, Sie sind der einzige Mensch mit einem Ohr, der hier rumläuft.
Ein Foley hat sich ja übrigens auch ab da immer aufgeregt, dass das Entfernen des Ohres, nenne ich es jetzt mal, auch nie zu einer Geschichte geführt hatte letzten Endes. Also wäre eigentlich ein Riesenaufhänger gewesen, um die Fehde weiterzuführen oder um es generell anders irgendwie ins Programm einzubauen, wenn Wrestler ein Ohr verliert. Aber es wurde nie benutzt als Geschichte und darüber hat er sich lange Zeit irgendwie aufgeregt. Ganz kurz nochmal zur Vorgeschichte des Ohres, vielleicht ist es auch ganz interessant, weil die WCW ja damit Rumpfkader angereist ist bei der Deutschlandtour damals. Die Referees sind alle ausgefallen, man hatte Ersatzreferees. Ich glaube, bei dem Match war es Didier Gap, der Franzose, der in der CWA öfters angetreten ist.
Ganz genau.
Der kaum Englisch konnte im Übrigen. Das auch ganz, vielleicht wäre das auch ein Vorteil gewesen. Und man hatte auch keine eigene Ringcrew dabei. Man hat eine Crew, eine Musik-Roadies genommen, die in den Ring aufgebaut haben. Und beim Aufwärmen ist einem Too Cold Scorpio aufgefallen, die Seile sehr, ja, nicht ordentlich gespannt sind. Und haben halt die Ringcrew hat das dann, die normalerweise ja andere Sachen aufbaut bei Rock'n'Roll-Konzerten, hat dann einfach die Seile enger gespannt. Viel zu eng, weil die sich damit ja überhaupt nicht auskennen. Und das hat man nicht mehr kontrolliert. Und es ist erst aufgefallen bei dem Hangman quasi.
Ja, genau das. Naja, also Ohr ab, aber immerhin hat er das hier dann doch noch gut überstanden, sagen wir es mal so. Also keine wirklich ernsthaften Schäden davon getragen, außer dass er eben da ein Ohr verloren hat. Er ist danach mit einem Kevin Sullivan Tag Team Champion geworden im Match gegen die Nasty Boys. Auch das kein schönes Match, aber durchaus unterhaltsam. Ich mochte damals diese Garbage Brawls, die es mit den Nasty Boys immer wieder gegeben hat. Da war er auch zeitweise im Tag Team mit Max Payne unterwegs und dann eben als man den rausgeschrieben hatte, war er dann eben mit dem Kevin Sullivan unterwegs. Ich finde die witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben mir damals gut gefallen, weil ich das irgendwie diesen Stil mochte und gerade wenn man zur damaligen Zeit nur die WWF kannte, war das schon ein schöner Kontrast. Und für Mick Foley dann eben auch der einzige Titel, den sie gehabt, den er jemals hier bei der WCW gehalten hat. Aber Shaggy, es sollte ja nicht allzu lange währen mit dem Tag Team Gold, weil er hat ja dann wenig später gegen Kevin Sullivan ein Loser Leaves Town Match bestritten, dann war er weg und dann sollte es ja zu ihn, für ihn rübergehen zur NWA, ne, zur Eastern Championship Wrestling, zu Easter Extreme Championship Wrestling, Vorläufer davon.
Ja, da gab es eine kleine aufstrebende Liga, die so den Hardcore-Stil bevorzugt hat und da passt ein Foley ja ganz gut hin, der ja jetzt mittlerweile eine Hardcore-Legende auch schon war in der Zeit und da waren illustre Gestalten wie ein Sabu, den er dann auch direkt quasi herausfordern durfte und hatte da interessante Matches und auch eine interessante Zeit bei Extreme Championship Wrestling. Unter anderem auch mit Tommy Dreamer zusammen, aber auch mit Wrestlern wie Mikey Whipwreck, den er unter seine Fittiche nahm, so ein bisschen laut Story.
Was man noch dazu sagen muss, der Abgang von der WCW, das war ja auch, es war nicht so, dass Foley hinterher super glücklich war, denn es war so dass ja, die typische WCW-Trennung eigentlich. Auf einmal wusste man irgendwie nicht mehr viel mit dem Charakter anzufangen und hat den Charakter auch nicht verstanden, sodass man wissen konnte, wie man ihn einsetzt. Und Foley hat halt auch einfach gemerkt, dass da nicht mehr so viel für ihn läuft und da nicht mehr so viel Spotlight einfach ihm gegeben wird.
Ja, genau so war's. Zu der Zeit, dann, wie gesagt, hat er die WCW verlassen, ist dann so ein bisschen ja auch Freelancer-mäßig unterwegs gewesen. Es war ja dann auch nicht nur, dass er in der ECW gewesen ist, sondern er war ja dann auch bei Smoky Mountain und natürlich dann später auch noch in Japan. Das muss man natürlich jetzt hier auch noch sagen. Shaggy, du hast gerade angesprochen, also eine große Storyline war natürlich die Geschichte mit einem Mikey Whipwreck. Was sind denn sonst noch so Momente, die dir bei der ECW-Karriere hier ins Mick Foley einfallen? Weil ich finde, dass gerade die Promo-Arbeit, die sticht hier für mich persönlich fast noch mehr raus, als die Sachen, die er im Ring gemacht hat.
Ja, dann bleiben wir erstmal bei der ECW. Weil du hast ja gesagt, er ist ja parallel auch in anderen Ligen angetreten. Da war es zum Beispiel ganz interessant, die Wendung, die er dann nochmal gemacht hat. Man hat hier jetzt hier diese Hardcore-Legende, vor diesen Hardcore-Fans, die auch immer ja, diese brutalen Matches sehen wollten, plötzlich wandelte sich ein Foley. Er war jetzt nicht mehr der, der allen Leuten diese harten Spots zeigen wollte. Nee, er wurde jetzt plötzlich, sagte, der hat genug davon, er hat sich jetzt neu erfunden, neu gewandelt und er zeigt jetzt plötzlich auch nur mehr so in einen Ringer-Stil plötzlich. Also keine krassen Aktionen mehr, sondern er wandelte sich wirklich zu so einem reinen Boden-Wrestler. Das war schon ganz spannend, die Zeit.
Er war eben das komplette Gegenteil von dem, was sich die ECW-Fans damals erwünscht haben. Und da gibt es ja auch diese berühmten Sprüche, so nach dem Motto, ja, die rufen alle, hieß Hardcore, aber wenn ich brennend am Boden liege, würden die doch nicht mal auf mich pinkeln, um mich zu löschen, so ungefähr. Also mit solchen Sprüchen hat er dann eben ja das Publikum gegen sich aufgebracht und hat da auch in höchsten Tönen auch die, ja, die WWF und die WCW teilweise auch, gelobt einfach. Und es ging dann auch so das Gerücht um, dass er auf kurz oder lang auch wirklich zur WWF gehen sollte. Dazu kommen wir gleich. Und ja, zeitgleich ist er dann auch noch bei anderen Promotions aufgetreten. Wie gesagt, bei Smoky Mountain haben wir dann noch Matches gehabt, wo er dann unter anderem auch gegen den Chris Candido beispielsweise angetreten ist und da gefädet ist. Und dann müssen wir, glaube ich, hier auch noch auf die Zeit in Japan ganz kurz eingehen.
Absolut.
Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Ich muss sagen, ich war nie ein großer Freund davon, von dem, was er da gemacht hat. Aber diese legendären Deathmatch-Turniere, die es da gegeben hat. Chris, wenn du hier gerade schon so einsteigst, was gab es denn da unter anderem? Also ich glaube, dieses berühmte 1995er King of Deathmatch-Ding ist ja wohl das bekannteste.
Ja, ganz genau. Also erstmal muss man sagen, Foley war froh, dass er nach Japan durfte, dann, dass er die Freiheiten hatte. Allein schon, weil er mit seinem großen Idol Terry Funk zusammenarbeiten konnte da, die sich auch einige Dinge angetan haben, die nicht sehr schön sind. Und ja, diese Deathmatch-Sachen in Japan, das waren dann unter anderem Exploding Barbed Wire Matches und all sowas, wo halt wirklich Platten da lagen, die voller Stacheldraht waren, und wenn jemand da drauf geworfen wurde, sind an den Seiten dieser Platten sind dann so Flammen hochgeschossen. Und die bekannteste Geschichte ist wahrscheinlich die, wo er auf dieser Platte gelandet ist und er konnte sich nicht ganz mittig positionieren und die Flammen sind hochgeschossen und haben sein linker Arm, was glaube ich, haben seinen Arm verbrannt. Und er hatte halt richtig heftige Brandwunden auch am Arm und ist dann nach diesem Turnier nach Hause geflogen. Und seine Frau hat ihn abgeholt und meinte so, boah, hier riecht's irgendwie, als würde jemand grillen. Das riecht so nach Grillfleisch. Wo er nur meinte, ja, Schatz, das bin ich.
Ja. Sehr unschön. Auf jeden Fall auch in der kurzen Zeit, wo die da wirklich auch diese harten, brutalen Matches bestreiten mussten. Also das waren bei diesem bekannten King of Deathmatch Turnier, das waren wirklich Matches, die sie quasi in einem Tag bestritten haben, ne? Also es war alles am 20.08.95. Einmal ein Barbed Wire Boards Spike Nails Match, Cactus Jack gegen Shoji Nakamaki, dann einmal noch ein Barbed Wire Baseball Bat and Thumbtacks Match gegen Terry Gordy und dann eben als Finale nochmal dieses ominöse, Gott, das ist eine ganz furchtbar lange Auflistung hier. No Ropes, Barbed Wire, Exploding Barbed Wire Boards and Exploding Ring Time Bomb Death. So.
Und jetzt spricht das mal wie ein Japaner aus.
No Ropes, Barbed Wire, Exploding. Genau das. Ja, also richtig harter Kram. Aber auch das hat man später ja auch dann im Charakter Cactus Jack, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, Chris, aufgegriffen und hat ihn dann wirklich auch als diese ja, Hardcore-Legende, der durch Feuer geht, der sich ein Ohr abreißt, um irgendwie weiterzukämpfen. Das hat man dann immer wieder aufgegriffen. Und
der hinterher dann auch noch Terry Funk angezündet hat. Das war eine Stelle, also das war etwas, was ihm, glaube ich, bis heute unangenehm ist.
War das die Sache mit dem Handtuch?
Ja, genau. Das fand da Terry Funk dann auch nicht ganz so lustig, dass es nicht so geklappt hatte und dass er da quasi so jemanden, den er auch mit so als seinen Mentor und sein Vorbild ansah, dass er den so da gekränkt hatte und das nicht geklappt hatte in dem Match, das hat ihm, glaube ich, sehr zu schaffen gemacht. Weil Foley ist ja tatsächlich, das merkt man gerade, wenn man sein Buch liest, er ist ein
sehr emotionaler Mensch. Mhm. Also der eigentlich immer darauf Wert legt, sich gut auch mit den Leuten zu verstehen. Und der aber auch, wenn sich jemand ihm nicht wirklich höflich gegenüber verhält, der dann auch so ein bisschen gekränkt sein kann schon mal. Weil er halt so ein Mindestmaß an Anstand verlangt er auch so ein bisschen von seinen seinen Kollegen. Da gab's ja, kommen wir nachher noch zu, dieses Match gegen The Rock, wo er sehr, sehr gekränkt war, dass The Rock sich nicht mal nach ihm erkundigt hatte und so Sachen.
Mhm, genau, das beim Rumble damals,
genau.
das Match zwischen den beiden, das I-Quit-Match. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber ich würde sagen, dann können wir jetzt auch so langsam, außer will noch irgendjemand was zur ECW-Zeit sagen. Es gab noch eine große Fehde mit Shane Douglas, mit 10 Stuhlschlägen und allem drum und dran. Es gab ein hervorragendes Abschlusssegment der beiden mit, nicht der beiden, aber mit dem Blue Meanie unter anderem, was wir da gesehen haben, und Stevie Richards, die zusammen New York, New York gesungen haben. Möchte noch irgendwas, jemand was zur ECW-Zeit sagen? Ich weiß, wir haben hier ein bisschen was übersprungen, aber ich glaube, wenn wir, ansonsten verstricken wir uns, glaube ich, in zu vielen Dingen hier.
Im Grunde war es das, was ich noch sagen wollte, dieses Abschlusssegment.
Okay.
Das, er hatte ja noch war es nicht ein Loser Leaves ECW-Match gegen Mikey Whipwreck? Ich weiß gar nicht mehr genau. Zumindest sein letztes Match war gegen Mikey Whipwreck. Damals noch, mit dem er zusammen ja auch ein Tag-Team angetreten ist. Und danach kam dann, wie der Turn am Ende hat man dann Please Don't Go Chance noch gehabt. Man wusste ja, dass er zur WWE oder WWF damals natürlich noch gehen würde. Und dann gab es dieses fantastische Segment mit diesem New York, New York. Das war echt toll.
Das Einzige, was man noch nennen kann, weil das, glaube ich, für Foley selbst sehr wichtig war die Kane Dewey-Promo, die gehalten wurde. Erinnert ihr euch noch daran?
Ganz, ganz dunkel.
Also, rezitiere sie. Ich kann die jetzt auch nicht im Wortlaut rezitieren. Wie gesagt, es ist auch eine ganze Zeit her, dass ich die Bücher noch mal gelesen hatte. Aber sein kleiner Sohn heißt Dewey. Und es hatte jemand im Publikum nämlich auch dann ein Plakat, wo drauf stand Kane Dewey. Also mit einem Singapore Kane auf ihn einschlagen. Ja? Und das hat Foley damals halt auch für eine Promo genutzt gegen die ECW-Fans. Das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Und das war ihm persönlich ganz wichtig, weil er selbst diese sehr, sehr raue Crowd da in Philly dazu brachte, dass die tatsächlich ruhig wurden und sich über ihr eigenes Fandasein Gedanken gemacht haben, dass er sie emotional gepackt hat mit was, wo sie selbst wussten, dass das nicht so ganz okay ist, was sie da von sich geben.
Es gab auch noch ein Match gegen den Sandman, wo Sandman nicht K.O. gehen wollte und immer wieder aufgestanden ist, obwohl er eigentlich hätte liegen bleiben sollen. Auch das gab's mal. Aber kommen wir mal zu der WWF-Zeit. Dann sind wir jetzt so im Jahr, Ende 95, 96, wo er dann Vertrag bei der WWF unterschrieben hat. Und dann Vince McMahon kannte ihn natürlich noch so ein bisschen aus den Zeiten von davor, war kein großer Fan von Cactus Jack und wollte vor allem ja einen neuen Charakter haben. Und ja, da gab es natürlich die wildesten Ideen, die da an Namen durch die Gegend gegeistert sind. Ich glaube, am bekanntesten ist, glaube ich, der Mason der Mutilator, den es dafür gab.
Das war auch das, wo sein Kostüm so aussah, als wäre er ein Cyborg, ne?
Ich glaube ja. Aber zum Glück ist es das dann nicht geworden. Sondern er hat dann ja, letztlich wegen des Namens hat er gesagt, so, nee, mach mal nicht. Und da kam er auf die Idee Mankind, weil mit Mankind kann man ja sehr, sehr viele Wortspiele machen einfach, ne? Also von wegen, ja, das ist ja nicht nur ein kleiner Schritt für mich, sondern auch für Mankind und so. Da kann man eben viel mit machen und ja, auch allein diese Charakterkomposition war ja super interessant mit dieser Maske, die so ein bisschen an den Graf von Monte Cristo so ein bisschen angelehnt gewesen ist. Und auch Shaggy, diese Vignetten, die man damals gezeigt hat, hieß die Ratte George? Ich meine, die Ratte hieß George, oder?
Ich glaube, sie hieß George. Also diese Vignetten waren wirklich fantastisch. Das war so das für mich damals so als 96 so mit die besten Vignetten, die ich je gesehen hatte. Ich habe die, also ich sag's oft, aber ich habe die wirklich sehr, sehr geliebt und ich habe die sogar damals aufgeschrieben und auswendig gelernt, weil ich es so fantastisch fand. Und ich wirklich, also ich fand das toll einfach. Das war was ganz Neues, was ganz Besonderes. Ich glaube, ich könnte die erste Vignette sogar noch im Wortlaut wiedergeben, wahrscheinlich.
Zwei Sätze, Shaggy, aber dann bitte auch im Tonfall.
Okay, warte mal, ich muss nur den Anfang finden. Nee, wenn dann die ganze.
Ja, komm, hau rein jetzt.
Wenn ich es noch zusammenkriege, ich kann es nicht versprechen. On the eighth day,
God created mankind. But why he had such a bad day? Why he created all of you so normal? And forget so many important parts of me? He made the teeth that I swallowed. The ear that was stripped from my skull. A face that's no longer exist. Fingers that no longer able to do music. Normal? You think that you're normal? Deep inside, you are merely a mirror image of all my atrocities. My ugliness outside lives inside of every one of you. On the eighth day, God created me. He might better slept that day too.
Geil, hätte ich nicht gedacht, dass es noch so fantastisch, oder? Wow. Und damals bin ich auf dem Schulhof rumgelaufen mit dieser Promo und so, weil ich es einfach so fantastisch fand. Damals haben die Leute, glaube ich, auch zu mir gedacht, ich wäre ein Freak.
Aber weißt du, was ich lustig fand? Also sehr geil gemacht auf jeden Fall. Mit deiner Stimme, wenn du so ein bisschen in das Quiekige gegangen bist, hast du dich teilweise eher so Paul Bearer-esque angehört.
Ja, das ist ja auch mein Vorbild. Ja, aber geil, dass ich nochmal zusammengekriegt
habe. Ja,
hab ich jetzt nicht gedacht.
Respekt.
Finde ich witzig.
Nicht schlecht. Also, Respekt dafür. Also, ich glaube, das war auf jeden Fall eine der besseren Wrestler-Imitationen, die wir hier in diesem Podcast gehört haben. Auch
David,
wenn natürlich,
hörst du.
Auch wenn nichts an David dran reicht, wollte ich gerade sagen. ja, aber diese ganzen Vignetten, die waren super intelligent. Auch die ganze Charakterkomposition eines Mankind war natürlich super clever. Auch, dass er ja beispielsweise zwei verschiedene Arten von Musik gehabt hat. Also eine zum Entrance, eine zum Exit. Diese Geschichte mit mit der Beleuchtung, die es ja dann auch gegeben hat, ne, mit diesem Fenster quasi, was in den Ring projiziert worden ist. Eine Mankind, der sich selbst geschlagen hat, der sich Haare ausgerissen hat in seinem Wahnsinn. Also sehr, sehr vielschichtig und sehr, sehr spannend eben. Er hat sein erstes Match gegen den Bob Holly damals bestritten, Bob Sparkplug Holly, und hat dann gleich am Abend quasi nach WrestleMania, wo er auch sein Debüt gehabt hat, sofort die Fehde mit dem Undertaker begonnen. Und ich habe ja im Vorfeld so ein bisschen eine Umfrage gemacht hier, Leute, an was erinnert ihr euch denn, wenn ihr an den Mankind denkt, an den Mick Foley? Und da war ganz oft natürlich diese Fehde mit dem Undertaker, die sich ja wirklich auch über Jahre erstreckt hat, die wurde da genannt. Und ich kann das total nachvollziehen, weil das war was Besonderes. Und die beiden haben eben auch immer versucht, unterschiedliche Facetten voneinander zu zeigen. Und Shaggy, das Besondere war ja auch, dass ein Mankind ja auch wirklich den Undertaker an seine Grenzen gebracht hat.
Ja, der Undertaker war ja zu dem Zeitpunkt ja noch schmerzunempfindlicher, als es dann später irgendwie war. Aber da gab es schon spannende Matches. Also er hat wirklich den Undertaker ja mehrmals fast ausgenockt. Es gab das bekannte Boiler Room Brawl Match, es gab später noch das Buried Alive Match, also auch gerade Gimmick Matches, die beiden eben gegeneinander hatten. Und auch ein Paul Bearer hat ja dann auch mal damals auch die Seiten dann auch mal gewechselt, hat den Undertaker verlassen und hat quasi in den Undertaker hintergangen und ist auf die Seite von Mankind gewechselt. Das war auch die Zeit, wo dann auch der Executioner kam, mal, oder?
Ach, das
Scheiße.
Das
zerstörte so ein bisschen die Geschichte, weil Executioner das damals schon doch weit über, also was Terry Gordy war das,
war
weit
Terry
über seinen Zenit hinaus war damals schon und sich auch nicht mehr richtig bewegen konnte. Gut, man hat es nochmal versucht, aber die Fehde der beiden war wirklich hart und die ging richtig lange.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also aus heutiger Sicht ist das eigentlich Quatsch. Dann gerade hinterher, wo dann Paul Bearer bei Mankind an der Seite stand, wenn er die Urne präsentiert hat und Mankind offensichtlich Kraft daraus geschöpft hatte, was ja eigentlich ziemlicher Blödsinn ist. Aber damals, ne, wo ich noch sehr jung war und nur sporadisch halt Wrestling geschaut habe und auch den Charakter Mankind überhaupt nicht verstanden habe, außer dass der irgendwie wahnsinnig und böse ist, also ich hatte schon ein bisschen Schiss vor dem, ne? Und ich habe das als unfassbare Bedrohung für den Undertaker angesehen, dass der da dann auf einmal irgendwie sich da die Kräfte der Urne zu eigen machen konnte anscheinend. Also das war schon eine harte Nummer für jüngere Zuschauer. Und ich glaube auch Vince McMahon hatte sehr oft bei den Ideen von Foley immer so den Eindruck, dass es so ein bisschen zu weit geht.
Ja, ich wollte gerade noch auf den Finisher von Mankind hier eingehen, weil den sehen wir ja heutzutage auch wieder, nämlich bei dem Fiend Bray Wyatt natürlich, ne? Die Mandible Claw ist meines Wissens nach jetzt, klar, hat sie irgendwo mal gegeben, aber weil sie ist auf jeden Fall da erst wieder in Neuzeit quasi wieder aufgetaucht. Und das war auch eine Finishing-Aktion, die so perfekt gepasst hat zu ihm, weil sie auch so, ja, geradezu unmenschlich und barbarisch gewirkt hat. Ne? Dieses in den Mund greifen des Gegners, und klar, ja, hier, der hat Wissen, der hat verstecktes Wissen, ne? Da sind Nervenpunkte unter der Zunge, auf die er drückt, ob man das jetzt glauben mag oder nicht. Aber trotzdem, dieser Anblick dieser Aktion an sich wirkte halt eben viel besser als zum Beispiel der Double Arm DDT, den er später gezeigt hat. Und er passte perfekt zu diesem kranken, durchgedrehten, aber trotzdem auch hier und da durchaus intelligenten Mankind, der dann durchaus auch hier seine Ideen gehabt hat. Auch die Tatsache, dass er sich ja dann mit Paul Bearer zusammengetan hat, das zeugt ja auch davon, dass er durchaus jemand gewesen ist, der bereit ist, Intrigen zu spinnen und so. Und ich sag's mal so, ich habe damals dieses Boiler Room Brawl Match, was wir dann beim SummerSlam 96 gesehen haben, ich habe das geliebt. Ich fand das so anders und so frisch und so krude und merkwürdig einfach, dass ich das tausendfach angeschaut habe, gefühlt.
Ich glaube, was du gerade gesagt hast, der Mankind in der Phase, Foley hat das unfassbar gut hingekriegt, immer so ein bisschen das Genie im Wahnsinn aufblitzen zu lassen. Ja.
Genau das. Und das war das Interessante an diesem Charakter, der war vielschichtig, der war nicht einfach nur verrückt oder Psycho oder wie man es auch immer nennen möchte, sondern da steckte eben auch noch viel, viel mehr hinter. Und das hat man selbst als junger Zuschauer, der wir ja damals alle waren, ne? Also die einen jünger als andere, aber trotzdem, das hat man eben aber dadurch erkannt. Und deswegen hat der Charakter funktioniert und deswegen hat man ihn auch als Bedrohung für diesen übermächtigen Gegner, den Undertaker, wahrgenommen. Es gab dann danach natürlich auch noch diese Bündnisse mit einem Goldust, die wir gesehen haben. Aber ich glaube, das nächste große Match, was wir hier ansprechen müssen, ist der Kampf von Mankind gegen Shawn Michaels bei In Your House Mind Games. Auch ein herausragendes Match, passend so ein bisschen zu der Fehde mit Sting. Auch da ging es vor allem darum, hier eine andere Zeit oder eine andere Seite vielmehr von Shawn Michaels zu präsentieren. Jetzt bin ich gerade unsicher, wer sich daran erinnern kann. Chris, kannst du dich daran erinnern?
Nicht an das komplette Match, nein. aber ich habe es auch schon mehrmals gesehen natürlich. Und sowieso alle Aufeinandertreffen von Mankind und Shawn Michaels fand ich fantastisch. Das hat irgendwie, die beiden haben sich super ergänzt. Und das Geile bei Mind Games fand ich immer, man hat noch nie, also man hatte vorher nie diese Härte und diese Intensität einfach bei einem Shawn Michaels gesehen. Es wirkte sehr oft bei seinen Matches immer so, als würde ihm einfach alles zufliegen, weil er so athletisch und so intelligent ist, aber er war noch nie mit dieser Ruchlosigkeit, wie du immer so schön sagst, bei einem Gegner konfrontiert gewesen, wie es eben bei Mankind der Fall war. Und wenn ich jetzt einfach nur an Shawn Michaels Mankind denke, dann habe ich immer sofort diese Szene vor Augen, wo Mick Foley halt auf ihn zuläuft mit seinem Signature-Move quasi und ihn und sich selbst mit der Clothesline übers Seil befördert. Das war damals irgendwie bei Shawn Michaels, das konnte man sich nicht so vorstellen, weil man auch so richtig sieht, wie sie aneinander klatschen. Das hatte nicht mehr dieses Leichte, dieses Athletische, was so Matches von Shawn an sich hatten. Das war einfach so nicht nur eine Spur härter, sondern bestimmt fünf Spuren.
Ja, genau das. Es gab auch diesen krassen Table Bump damals nach draußen quasi, wo es einen Superplex nach draußen geben sollte. Auch so eine Aktion, die man sonst nicht so sieht eigentlich. Und dann quasi in der Luft dreht sich ein Shawn Michaels um, sodass er quasi auf einem Mankind landet. Und die beiden krachen zusammen durch das noch komplett beladene Kommentatorenpult damals. Das war ein absolut beeindruckendes Match. Hatten wir auch schon mal Match of the Week, weil das meine Lieblingsmatches damals gewesen sind. Und dann ging es eben weiter. Also wenn wir jetzt so diese Fehde weiterspinnen, auch mit dem Undertaker.
Ganz kurz noch. Ja. Wo du vorhin gesagt hast, Mick Foley wollte ja immer, dass die Matches aussehen wie ein echter Kampf. Und ich glaube, dafür ist das Match bei Mind Games quasi das perfekte Beispiel. Das Ding wirkt nicht wie ein durchchoreografiertes Match, sondern wirklich wie zwei Leute, die sich da an den Kragen gehen.
Ja, und es kam eben auch komplett so aus dem Nichts einfach, dass das so ein geiles Ding werden würde, hat, glaube ich, niemand erwartet. So damals. Also, ich weiß noch, als ich das damals gehört habe, so Mankind gegen Shawn Michaels, dachte ich mir so, hä, es passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Und dann kam wirklich so ein Klassiker dabei raus.
Ja, also ich muss da mal ganz kurz intervenieren. Das Match war nicht schlecht, das war auf jeden Fall ganz okay. Man braucht ja auch Gegner für den neuen Champion Shawn Michaels. Und da man hat sich dann auf Mankind besonnen, weil das war oben im oberen Card der Region der Card zu finden. Und hat man ihn genommen und der hat da. Das war aber eigentlich nur ein Übergangsgegner. Das Match war ganz geil und es endete ja auch durch Disqualifikation, weil Invader am Ende zum Ring kam, soweit ich mich irgendwie erinnere.
Also Undertaker auch, ja.
Ja, ja, und das war quasi eine Art Übergangsgegner. Das war auf jeden Fall besser als erwartet. Es wäre ja auch nur in Anführungsstrichen in your house. Das waren ja quasi nur die kleinen Großereignisse irgendwie damals. Ich war überrascht, dass das Match ganz geil war, aber letzten Endes hat es keinem so richtig was gebracht.
Jetzt finde ich, ich weiß nicht, das... Da redest du zu geringschätzig über das Match, meiner Meinung nach. Ja. Das war schon ein echter Kracher und der hat Foley vor allem auch bei den Fans einfach noch mehr Respekt gebracht, obwohl die das wahrscheinlich damals noch gar nicht so richtig einzuordnen wussten. Welchen Stellenwert einfach dieser Charakter da schon in der WWF hat, gerade zu der Zeit.
Du hast mit Sicherheit irgendwie recht. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich mit dem Champion Shawn Michaels nicht so viel anfangen konnte. Er war ein geiler Jäger, aber als er dann der Face Champion war und mit dem José Lothario damals noch an seinem ehemaligen Trainer an seiner Seite, das hat einfach nicht, für mich war das nicht der Star, der die Liga trägt einfach. Und
da gebe ich dir recht.
Gar nicht. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich das mit schlechten Erinnerungen habe. Ich habe es auch lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
Schau es dir nochmal an, es ist überraschend gut.
Ja, also ich fand das damals unglaublich gut. Und es ist auch ein Match, wenn das Ende nicht so kacke gewesen wäre mit diesem Eingriff, weil der hat in dem Moment, wirkte der auch komplett antiklimatisch, dann hätte das sicherlich auch noch einen höheren Stellenwert natürlich gehabt. Aber für mich, ich zitiere ja mal Mick Foley. Mick Foley hat mal in einem Interview gesagt, eine gute Fehde macht immer das dann richtig wertvoll, wenn beide Parteien, beide Beteiligten gestärkt und vielleicht auch mit einem Twist irgendwie aus dieser ganzen Geschichte hervorgehen. Und das war letztlich so. Man hat hier einen Mankind noch viel, viel stärker als Bedrohung wahrgenommen und auch wirklich nochmal einen anderen Charakterzug von ihm gesehen, dass er auch so ein Stil mitgehen kann. Und Shawn Michaels eben genauso, weil der plötzlich auch eine rauere Art an den Tag gelegt hat, die wir vorher von ihm nicht gesehen haben und die hier eben einen Mankind aus ihm rausgekitzelt hat. Ja. Egal, ich fand's herausragend.
Und nochmal jetzt aus der Sicht von demjenigen, der es damals nicht nicht so oft schauen konnte. Wenn ich mich an diese erste Phase von Mankind erinnere, da ploppen halt immer zwei Gegner auf. Das sind der Undertaker und Shawn Michaels. Weil das bei beiden immer so gut gepasst hat, wie sich die Matches und die Storys drumherum entwickelt hatten. Also diese beiden Gegner mit Foley zusammen, die bleiben mir im Gedächtnis. Beim späteren Mankind sind es dann natürlich andere Figuren, aber wenn man sich mit der Geschichte von Mankind oder Mick Foley beschäftigt, muss man sich auf jeden Fall die Sachen mit dem Undertaker und mit HBK anschauen.
Ich glaube, ich schaue es mir an. Jetzt habe ich mir die Karte jetzt nochmal angeschaut. Da ist auch José Lothario gegen Jim Cornette. Was will man mehr?
Der Witz ist, ich kann mich nur daran erinnern, wann ich das gesehen habe, weil das lief irgendwann, ich glaube, im DSF als Silvester-Special. Und das haben Carsten Schäfer und Günther Zapf, also laut Kommentaraussage damals live kommentiert nach Mitternacht. Und das klang wirklich so, als wenn die beiden dann nicht nur einen Sekt getrunken haben. Dazwischen. Also ich habe leider die ganzen alten Tapes nicht mehr, aber dadurch habe ich das noch so im Gedächtnis. Aber ist ja auch egal. Ja, die Fehde auf jeden Fall mit dem Undertaker ging weiter. Die beiden bestritten das erste Buried Alive Match damals bei In Your House Buried Alive. Haha. Das gewann zwar der Undertaker, aber dann kam eben auch der angesprochene Executioner und unterstützte die ganzen bösen Schergen, um den Undertaker zu begraben. Und dann gab es eben noch ein weiteres Match der beiden bei der Survivor Series. Auch das konnte der Undertaker damals gewinnen. Und die Fehde, die ging dann trotzdem danach noch so ein bisschen weiter. Klar, der Undertaker nach Buried Alive musste sich natürlich erstmal mit Executioner anlegen. Da kann sich heutzutage kaum noch jemand dran erinnern. Ist auch nicht so ganz so wichtig. Wichtiger ist natürlich dann, was dann Anfang 97 beim Rumble passierte. Wissen wir, Sieger Steve Austin. Daraus resultierte aber das Final Four in Your House und da dann eben ein Four-Way, wo Bret Hart den Titel gewann und dann in der Folge bei WrestleMania, also erstmal wechselte der Titel dann nochmal zu Psycho Sid und dann in der Folge bei WrestleMania 13 holte sich ja der Undertaker den Titel. Bei WrestleMania 13 wiederum teamte Mankind, der ja inzwischen mit Vader unterwegs gewesen ist. Die beiden trafen auf den British Bulldog und Owen Hart. war eher so ein bisschen notdürftig zusammengewürfeltes Tag-Team-Match. Aber weiter ging es dann natürlich bei Revenge of the Taker in Your House. Und da trafen der Undertaker und Mankind nochmal aufeinander. Sprich, der neue Champion Undertaker trifft nochmal auf seinen alten Nemesis Mankind, besiegt diesen. Und für Mick Foley sollte dann hier eine Charakterwandlung stattfinden, weil Mankind wollte man dann in eine andere Richtung drücken, um dieses schöne Wort mal wieder zu verwenden. Und dafür gab es ja diese berühmten Sit-Down-Interviews mit einem Jim Ross. Und da muss ich natürlich jetzt den Shaggy fragen. Shaggy, hast du damals auch auswendig gelernt?
Nee, die natürlich nicht, aber ich war auch super, ich war erstmal super überrascht, dass man sowas gebracht hat. Sowas kannte man auch noch nicht, dass man solche Sit-Down-Interviews gemacht hat und hinter die Fassade des Charakters geblickt hat. So wirkte das ja auch auf den ersten Schritt, dass man den Charakter dadurch auch weiterentwickelt hat, war natürlich toll. Man hat dann die alten Home-Videos von Foley gesehen, die man jetzt heutzutage natürlich auch ganz gut kennt, mit diesem Splash vom Dach und so weiter. Der übrigens, glaube ich, zwei Etappen gedreht wurde, der ist gar nicht wirklich vom Dach gesprungen, oder? War das nicht irgendwie so? Habe ich, glaube ich, im Buch gelesen. Egal. Jedenfalls hat man die alten Videos gesehen und man hat den alten Charakter Dude Love, dann hat man so erwähnt und wie wichtig ihm Wrestling ist und so weiter. Dieser Blick hinter die Maske in dem Fall ja sogar, das war schon wirklich was Besonderes. Und das Publikum, das hat auch sofort beim Publikum einfach, die sind darauf angesprungen und man mochte ihn sofort und er war irgendwie aus dem Nichts durch diese Interviews einfach schon ein Face.
Genau. Und das, obwohl er am Ende doch einen Jim Ross attackiert hat, oder? Ja, ich meine, es endete doch damit, dass er irgendwann durchgedreht ist und ihn doch attackiert hat, oder nicht?
Wollte er nicht sogar auch noch verbrennen? Nee, das war Kane, oder?
Ja.
Ach, das Gute ist hängen geblieben. Die Interviews waren schön.
Nee, die waren wirklich richtig gut. Also, wie gesagt, das hat dem Charakter eben zusätzliche Tiefe gegeben. Und die Leute haben angefangen, diesen Charakter zu verstehen. Und man hat diesen Dude Love Charakter natürlich da jetzt auch mit ins Spiel gebracht, der ja auch wichtig gewesen ist, dass du einfach deine Entwicklung in der Figur drin hast.
Durch die Interviews zum Face und natürlich aber auch durch die Fehde, die darauf folgte. Ich meine, wir erinnern uns an die Fehde gegen Triple H, die ja jetzt, die sollte später nochmal stattfinden, aber hier war ja das erste Mal, dass die beiden auch aufeinander getroffen sind, inklusive des Cage-Matches. Und ich glaube, Olaf, du bist ein großer Fan des Cage-Matches.
Ja, Cage Match natürlich war beim SummerSlam 97, was wir da gesehen haben, kam so ein bisschen unvermittelt. Triple H damals noch in dieser Übergangsphase, irgendwo so zwischen Blaublut, aber trotzdem schon mit China unterwegs und so ganz merkwürdige Konstellationen. Also ich wusste nicht genau damals, was man mit einem Triple H, Hunter Hearst Helmsley damals machen wollte, aber die beiden haben gut funktioniert. Triple H damals erstmal natürlich beim King of the Ring 97 hat er das Ding gewonnen, auch indem er einen Mankind hier von Arna nach B geprügelt hat und auf schlimmste Art und Weise da misshandelt hat. Und hier sollte dann eben beim SummerSlam 97 auch einen Mankind ja seinen Wohlfühlmoment bekommen, weil da hat er ja auch den guten Jimmy Snuka quasi nachgeahmt. Da ist er dann irgendwann zum Ende des Matches, ist er dann doch auf den Käfig gestiegen. Nicht ganz nach oben, wie es damals ein Jimmy Snuka gemacht hat, aber immerhin so auf die letzte Sprosse, hat sich dort das Hemd aufgerissen, dieses alte Mankind-Outfit quasi. Und da konnte man dann sehen, dass er an seiner Brust dieses bunte, glitzernde Herz hat, das Dude-Love-Herz quasi. Und das war schon der erste Sneak Peek, den es dann da gegeben hat. Und dann folgte eben der Elbow nach unten und ein Mick Foley, ein Mankind, ging hier eben dann siegreich aus diesem Match hervor. Ich fand das richtig geil, also diese Fehde.
Ja, und man muss sagen dieses Steel Cage-Match, das war ja noch der alte blaue Käfig,
ja,
wenn ich mich recht erinnere. Und wenn ich an das Match denke, dann kommt mir halt immer eine Szene vor Augen, wo China ihm die Tür halt voll gegen den Kopf donnert. Ja. Also, das ist richtig hart. Also, da war auch Kontakt.
Auf jeden Fall. Das sagt er ja auch, dass er das auch noch sehr viele Tage danach gespürt hat, weil das war einfach volle Möhre, einfach vor die Schädel gedonnert. Und die beiden sollten ja dann auch noch im späteren Verlauf ja auch noch weitere harte Matches bestreiten. Also ich spreche jetzt nicht nur vom Royal Rumble 2000 oder dem späteren Hell in a Cell Match, sondern auch noch in diesem Jahr selber. Da gab es ja auch noch bei In Your House Canadian Stampede, gab es ja beispielsweise auch noch dieses False Count Anywhere Match, mehr oder weniger, oder dieses, ich glaube, es war gar kein Vorsprung. Ich glaube, es war ein reguläres Match, was einfach dann komplett ausgeartet ist. Und die beiden haben sich dann doch über die gesamte Show quer durch die Halle geprügelt und ist dann Double Countout geendet. Und da hat man dann eben auch gesehen, also die Entwicklung bei einem Mankind war da und die sollte dann ja quasi später noch ein bisschen weiterführen, nämlich in dem Debüt von Dude Love. zur damaligen Zeit war ja, Steve Austin und Shawn Michaels waren ja damals eigentlich Tag Team Champions. Shawn Michaels war aber verletzt und Steve Austin stand dadurch ohne Tag Team Partner da. Und ein Mankind hat sich dann ja quasi im Zuge, also es war wirklich dann einige Wochen dann im Nachgang quasi, nach diesen Interviews, hatte sich angeboten, dass er ja Tag Team Partner sein könnte, aber ne, Austin wollte nicht und dann gab es irgendwann quasi ein Handicap-Match, beziehungsweise ein Match von Owen und dem Bulldog gegen Steve Austin und einem Partner, aber es gab eben keinen Partner, bis zu dem Moment, als plötzlich eine Vignette auf dem Titantron erschien und da sah man dann zum ersten Mal Dude Love. Und jetzt müssen wir auch mal über Dude Love reden, nachdem wir so dick und breit hier über Mankind gesprochen haben. Chris, Dude Love, was hast du damals gedacht über diese Persona von einem Mick Foley?
Ich muss sagen, zu der damaligen Zeit habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Das war eine Phase, wo ich nicht wirklich schauen konnte. Dude Love habe ich eher so in der Retrospektive dann mir angeschaut. Und also ich persönlich bin mit dem Charakter nicht so warm geworden, muss ich sagen. Ich fand es halt irgendwie lustig, weil man sehen konnte, dass Foley immer super viel Spaß hatte, das zu spielen. Und ich glaube, das war ihm auch persönliches Anliegen, dass er diesen alten Charakter in die WWF bringen durfte. Aber ich weiß nicht, ich bin einfach nicht mit warm geworden. Weder als Face noch als Heel, das hat mich nie gepackt.
Was?
Ja.
Was?
Also. Ist leider so, das ist die Persona von Foley, die ich am wenigsten mag. Aber den Tanz, den fand ich gut.
Weil du den nachmachen
kannst. Ja, den kann ich nachmachen und den Sprinkler. Sonst bin ich auf der Tanzfläche zu nichts zu gebrauchen.
Es war ja so, dass ein Shawn Michaels auch nicht wirklich der Wunsch-Tag-Team-Partner von Steve Austin war. Steve Austin war ja zu dem Zeitpunkt schon der Einzelgänger, der dann quasi auch eine Fehde mit Owen Hart und dem British Bulldog und ihren Konsorten hat. Und Shawn Michaels ja auch ein Gegner, der Bösewichte war. Und sie sich quasi zusammengerauft haben und dann aus dem Nichts heraus die Tag-Team-Titel gewonnen hatten. Und jetzt stand plötzlich Austin alleine da und suchte einen Partner. Und wie du es gesagt hast, ein Mankind hatte sich angeboten, aber so ein Freak wollte Austin irgendwie nicht. Er hat gesagt, tritt er lieber alleine an. Und dann kam wirklich diese Musik und dann kam er raus. Und das war für mich, und ich sage das oft und ich meine es aber auch jedes Mal, wenn ich sage, einer der geilsten Momente im Wrestling überhaupt. Das war so ein geiler Pop, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass der jetzt mit diesem Charakter da kommt. Das war, ich dachte erst, hä, was ist jetzt passiert? Aber es war irgendwie richtig geil, oder Olaf?
Ja, ich hatte auch Gänsehaut dabei. Ich fand das total witzig. Also ich liebte das, ich liebte diesen Moment. Ich war auch kein riesen Fan damals weder von Mick Foley noch von Mankind. Aber irgendwie hat das da für mich gepasst. Also der Aufbau hat für mich funktioniert. Und dann auch dieser Augenblick, als er dann rausgekam und dann eben den guten Steve Austin ja unterstützt hat und die beiden dann eben auch natürlich dann gewonnen haben. Das hat für mich super funktioniert und hat dann auch diesen Dude Love-Charakter mir also ein bisschen näher gebracht, sagen wir es einfach mal so. Ja, also Dude Love und Steve Austin waren dann die neuen Tag-Team-Champions, aber Steve Austin war damals ja nicht wirklich fit dann im Nachgang, weil, wenn wir uns dran erinnern, das Match gegen Owen Hart natürlich dann beim SummerSlam, wo dann eben auch dieser berühmte Piledriver stattgefunden hat, da musste man eben den Titel wieder vakantieren, da war ein Titel wieder los und Dude Love fehdete dann eben im Nachgang weiterhin mit einem Triple H. Und da gab es ja auch diesen ersten Glimpse auf einen gewissen Cactus Jack, der dann auch zumindest mal für eine Nacht auftauchen sollte, nämlich bei Raw, weil ja Dude Love wollte ja nicht auftauchen. Und Shaggy, was war denn das Besondere an der Promo damals? Da hat man ja schon mit den Three Faces of Foley gespielt eigentlich.
Das waren da in dem Fall der Promo die Two Faces eigentlich im Grunde am Anfang noch. Also man sollte ja das Match gegen Triple H geben und ein Dude Love hat mit Mankind diskutiert, wer von den beiden quasi jetzt, also Mick Foley hat quasi mit sich selber diskutiert, wer von den beiden eigentlich der bessere Gegner wäre in so einem brutalen, in so einem Hardcore-Match, wie das, was da jetzt was kommen sollte gegen Triple H. Und die beiden konnten sich wohl relativ schnell einigen, weil wer ist besser für Hardcore-Matches geeignet, als der dann wirklich kam? Und zwar jetzt das dritte Gesicht von Mick Foley. Es war dann Cactus Jack, der letzten Endes angetreten ist.
Genau, geile Vignette. In einem Raw-Match quasi hier einfach mal so rausgehauen. Und da muss man dann eben auch sagen, das war ein hart geführtes Match und das ging Ende dann ja auch dadurch aus, dass es hier quasi den Piledriver durch den Tisch gegeben hat. Auch das war dementsprechend. ja, das kann man so machen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und die, mit diesen drei Gesichtern von einem Mick Foley hat man dann ja auch später noch gespielt. Und auch mit der Vergangenheit hat man dann ja gespielt. Bei der WWF damals kam dann auch ein Terry Funk dazu. Und dann haben wir plötzlich das Tag-Team gehabt zwischen, ist auch falsch, aber eigentlich auch fast wieder richtig. Das Tag-Team von Terry Funk mit einem gewissen Cactus Jack. Und Shaggy, wie fandest du damals dieses Team? Weil ich fand das gerade einen Terry Funk als Chainsaw Charlie hat mir relativ wenig gegeben, sagen wir es mal so.
Ja, das dachte ich mir, gerade wenn man Terry Funk auch so kennt. Aber ich persönlich fand es irgendwie geil. Ich mochte das, diese Schrumpfhose, die ich über dem Kopf hatte, ja, wirklich mit einer richtigen Kettensäge. Dann auch, ich fand auch das Debüt ganz cool. Hat er sich nicht irgendwie aus einer Kiste gesägt oder so? War das doch irgendwie so? Und auch so dieses, ja, der war ja auch irgendwie ganz viel Mehl auf dem Kopf, was da immer irgendwie auch so dahin, ja, was von seinem Körper geströmt ist irgendwie so. Also es war schon auf jeden Fall witzig und ich mochte die beiden auch. Man hat ja später dann auch schon gesagt, dass es Terry Funk irgendwie ist. Ganz am Anfang hat man ihn nur als Chainsaw Charlie angekündigt, aber der Name Terry Funk ist relativ bald auch schon gefallen, auch von den Kommentatoren, wenn ich mich richtig erinnere, obwohl er weiterhin als Chainsaw Charlie angetreten ist.
Ja. Genau, und das hat dann auch irgendwie nicht mehr so recht. Also für mich hat es nicht funktioniert. Was wiederum ganz nett war, war dann der Rumble 98, wo es ja dann ja alle Three Faces of Foley quasi auf einmal gegeben hat. Also er hat ja dann erstmal diese Konfrontation zwischen Cactus Jack und Chainsaw Charlie und Terry Funk hatten wir ja gehabt. Dann in der Mitte des Matches kam dann eine Mankind raus, nachdem Cactus Jack im Vorfeld schon eliminiert worden ist. Und dann zum Abschluss kam dann auch nochmal ein Dude Love raus, also dann als 28. Ja, das ist aber, glaube ich, auch was, ich weiß gar nicht, Chris, wie hast du das damals aufgenommen? War das, oder ist das eine clevere Art und Weise gewesen, wie man ihn hier präsentiert hat, oder ist das vielleicht fast schon ein bisschen zu sehr ins Gesicht gewesen?
Das war 98, ne?
Yes.
Da war ich 10. Und auch da konnte ich nicht durchgängig immer die Shows verfolgen und ich war ein bisschen verwirrt. So im Nachgang finde ich das unglaublich witzig. Das hat mich auch alles sehr amüsiert, die ganzen Storys, die Foley in seinem Buch schreibt darüber. Aber damals bin ich darauf irgendwie nicht klargekommen. Das schwankte so zwischen, verkörpert der Typ drei Personen und warum kommt er schon wieder? Und ich habe das damals irgendwie nicht richtig gerafft. Ich war ein sehr dummer 10-Jähriger, muss man dazu sagen.
Ja, ich mochte das ganz gern. Ich weiß, das ist auch für ganz viele ja auch so ein Moment einfach gewesen, dass man da so mit diesen Charakteren einfach gespielt hat. Deswegen mochten das, glaube ich, auch viele. Kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich weiß, dass ich das damals auch nicht so cool fand, wie ich das, glaube ich, heute finden würde, muss ich dazu sagen. Manche Sachen, die weiß man dann auch erst im Nachgang wirklich zu schätzen. Für Chainsaw Charlie und Cactus Jack ging es dann weiter Richtung WrestleMania und dann natürlich auch dieses Match gegen die New Age Outlaws, ein Dumpster-Match. Da gab es ja auch im Vorfeld die Attacken der New Age Outlaws gegen die beiden älteren, erfahreneren Veteranen hier, die sie dann ja auch in den Container gestopft haben und von der Rampe geschubst haben, unter anderem. Das Dumpster-Match hier sollten die beiden aber gewinnen und sollten dann auch Tag-Team-Champions werden. Eigentlich war das ja auch als Barbed-Wire-Match angesetzt, aber man hat es dann doch weggelassen, weil so ein Barbed-Wire-Match bei WrestleMania, wo alle hinschauen, dank Mike Tyson, ist vielleicht dann auch nicht so die ideale Geschichte, mal ganz vorsichtig ausgedrückt.
Und der Tag-Title-Run ging ja auch nicht sonderlich lang.
Genau, der ging genau eine Nacht quasi. Und dann waren die beiden ja ihren Tag-Team-Title quasi wieder los. Und Shaggy, dann war es ja so, dass die beiden ja hier ein Steel-Cage-Match gegen die Outlaws bestreiten sollten. Und dann gab es ja die große Formation von DX damals. Und da haben ja dann auch Cactus Jack und Chainsaw Charlie ordentlich auf die Mütze bekommen.
Ja, die neue Formation der D-Generation X. Shawn Michaels war weg. Und ein Triple H hat die Generation X neu aufgestellt, quasi hat sich ein New Age Outlaws hinzugeholt und auch ein X-Pack das waren dann quasi eine neue Fraktion und man hat die aufgebaut auf Kosten quasi jetzt von Charlie und von Jack und Jack war da gar nicht glücklich und das war quasi auch der Startschuss für ihn wieder zum Heel zu turnen.
Genau, er hat dann ja gesagt so, ich werde hier verdroschen und alles was ihr macht ist Steve Austin zu rufen und Steve Austin zu fordern, das kann ja wohl nicht sein, das geht mir auf den Keks. Und Ja, es war dann so der erneute Heel-Turn quasi oder der Heel-Turn eines Mick Foley, den es dann gegeben hat. Es sollte bei Unforgiven einen Mystery Opponent für Steve Austin geben, von Vince McMahon handpicked, und das war dann eben ein Dude Love, der hier das Match dann auch ja durch DQ gewonnen hat. Generell die Matches zwischen Dude Love und einem Steve Austin, Shaggy, ich war da nie ein Freund von. Ich weiß, dass die teilweise sehr hoch angepriesen gewesen sind, aber Chris mag's auch nicht. Wie warst du damals da eingestellt?
Ich war auch tatsächlich kein großer Fan dieser Matches. Die waren halt da, man hat Mick Foley einfach den Charakter irgendwie neu strukturiert, neu aufgebaut, und dazu mussten die Matches auch sein. Man hat den Dude Love-Charakter damit auch so ein bisschen dann wieder begraben, und Mankind kam ja so lang, erstmal kam ja dann langsam wieder hervor.
Ja, aber nee, da war doch noch ein, da war es doch Dude Love vor allem in der ganzen Geschichte erstmal jetzt hier noch mit Steve Austin.
Ja. Ja, ich habe die Steve Austin-Geschichte jetzt einfach lang gekürzt. Ich meine, die hat jetzt nicht so viel hergegeben. Letzten Endes war das aber die Geschichte doch das Ende des Dude Love-Charakters für längere Zeit.
Ja, er wurde ja dann im Anschluss, nachdem er quasi ja nicht den Titel hier gewinnen konnte, also quasi den Titel nicht zu McMahon zurückbringen konnte, ist er ja gefeuert worden.
Eben. Und nicht nur gefeuert worden, sondern er legt ja auch das Dude Love-Kostüm ab.
Ja. Ja, aber vorher hat er es ja quasi noch erst nochmal gewonnen. Er hatte ja er hat nicht den Titel gewonnen gegen Austin in diesem Match. Und Vince hat ja verlangt, dass er sich quasi anstrengt und dann erstmal noch ein Number One Contender Match machen muss. Und das hat Foley ja, glaube ich, unter seinem eigenen Namen dann sogar gemacht. Das war das erste Mal,
genau,
wenn es mich nicht täuscht, dass er als Mick Foley angetreten ist. Gegen Terry Funk.
Genau.
Und das, also berichtige mich, wenn ich falsch liege, ich meine, das war das erste Hardcore-Match in der WWF, das als solches betitelt wurde.
Ja.
Das hat er gewonnen, und dann hat Vince McMahon ihm das Dude Love-Kostüm überreicht.
So. Und dann gab es dieses Match bei Over the Edge gegen Steve Austin.
Genau, und das hat er verloren.
Genau.
Und dann hat Vince McMahon Dude Love gefeuert.
Genau. Weil der Undertaker am Ende eingegriffen hat. Und deswegen hat er das Ding eben auch verloren. So, jetzt haben wir es, glaube ich.
Habe ich was anderes gesagt? Nein, ich habe es nur kurz zusammengefasst. Am Ende kommen wir zum gleichen Ergebnis.
Ja, verkürzte Darstellungen gehen auch, ja.
Genau. Und
ja, das war's mit dem Mick Foley-Podcast.
Ja. Du solltest CDU-Politiker werden. Ja,
so. Irgendwann gab es dann die Hall of Fame-Aufnahme von Mick Foley.
Genau, also da hat man dann jetzt quasi so den Bogen geschlagen, um dann nochmal beim King of the Ring 98, da sind wir jetzt angekommen, die Konfrontation nochmal zwischen dem Undertaker und Mankind hier aufzubauen. So, das ist natürlich jetzt eigentlich der Twist, den man da hat. Alle waren da nicht so besonders begeistert von irgendwo, weil das wirkte eben nicht so 100% wie aus der Geschichte geboren, sondern eher so wie aus der Not geboren. Das Ergebnis kennen wir, glaube ich, alle, King of the Ring 98. Und wer die lange Version davon hören möchte, der kann gerne bei den Match of the Week auf Patreon und Steady einschalten. Da besprechen David und ich das Match nämlich in 37 epochalen Minuten. Ich sag mal, eines der einprägsamsten und prägendsten Matches, die es in der WWE-Geschichte jemals gegeben hat, dieses Hell in a Cell Match zwischen den beiden. Möchte einer von euch beiden hier noch was dazu sagen? Will noch jemand seine Emotionen dafür kundtun oder so?
Wow. Ich würde mir gerne diesen Podcast anhören. Wo kann ich den denn hören, lieber Olaf?
Hab ich gerade schon gesagt.
Wer kann den denn alles hören?
Nee, also kann man sich da, wie gesagt, bei Patreon Steady kann man sich das ganz bequem anhören, aber ich glaube, das ist auch ein Match, da haben wir, das kennt jeder, und ist ein unglaublich brutales Match mit den berühmten Stürzen von einem Mick Foley durch den Tisch, durch den Käfig oben, und das war halt eben eine ganz, 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 ganz harte Angelegenheit, und Mick Foley war da schon sehr, sehr angeschlagen, das muss man auch mal dazu sagen, dass er da wirklich mitgenommen nicht nur von dem Match gewesen ist, sondern eben auch von all den Matches, die er eben davor bestritten hat, und man hat ihn dann erstmal versucht, so ein bisschen aus dem Rampenlicht rauszunehmen und hat ihn dann an die Seite von Kane gestellt, mit dem er ja auch zweimal Tag Team Champion gewesen ist. Ja, und dann ging es eben so ein bisschen weiter, vor allem auch mit der Tatsache, dass dann eben ein Kane natürlich gegen Mick Foley geturnt ist. Ich fand diese ganze Geschichte mit Kane jetzt nicht so herausragend, deswegen fasse ich die mal ganz kurz so zusammen, oder?
Ja, das stimmt schon. Man muss nur dazu sagen,
dass die Crowd immer weiter auf seine Seite auch gekommen genau. ist, einfach wegen dieses Hell in a Cell Matches.
Ja. Genau, das ist halt eben auch das Wichtige. Und letztlich, das war ja dann auch so der Punkt, wo man dann auch als Fan ja gesagt hat, so irgendwann, die passen doch eigentlich gar nicht so recht zusammen, ne? Kane und Mankind zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, haben die Titel verloren. Kane hat doch, meine ich, das gab doch dann auch dieses, was war das? Weiß ich auch, ein Handicap-Dumpster-Match gegen die New Age Outlaws. Und dann war doch, ist doch ein Mankind in den Dumpster geflogen und Kane erschien dann und hat ihn dann doch mit dem Vorschlaghammer niedergeschlagen. Egal wie, auf jeden Fall danach hat man dann eben versucht, einen Mankind noch mehr aus dem Feuer zu nehmen. Und er hat sich ja dann quasi selber erfunden, Chris. Und du hast gerade schon im kleinen Zwischentalk hier bei uns gesagt, dass Mr. Socko das Beste gewesen ist, was das Wrestling hervorgebracht hat.
Ja, vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt, aber Mr. Socko war schon geil. Also, dieses ganze Segment, man muss dazu sagen, Mankind ging dann eher so in die Richtung, dass er, so ein liebenswerter Trottel wurde. So ein bisschen. So ein bisschen weg von diesen Hardcore-Wurzeln. Er war irgendwie so ein knuddeliger, maskierter Teddybär, würde ich beinahe sagen.
Ja.
Und Mankind versuchte halt, der Freund von Mr. McMahon zu werden. Was halt so eine Odd-Couple-Situation ist, weil Mr. McMahon war zu der Zeit halt das Böseste, was irgendwie im Wrestling rumlief. Und McMahon war dann ja im Krankenhaus. Sorry. weil er hatte, was, Undertaker und Kane hatten ihn, glaube ich, vermöbelt, ne? Irgendwie so war das.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, warum er da lag. Auf jeden Fall war er im Krankenhaus und Mankind wollte ihn aufheitern.
Ja.
Und er kam vorbei und hat ihm Süßigkeiten vorbeigebracht und so ein Trötchen hatte er dabei und unter anderem eben auch den Clown Jörpel, darf man nicht vergessen, ganz wichtig auch hinterher noch.
Das ist Shaggys Vorbild, sonst wäre Shaggy nie so geworden, wie er heute ist.
Was glaube ich, der furchtbarste Clown aller Zeiten war.
Ich sag doch, Shaggys Vorbild.
Ein weiblich, das war doch eine Frau.
Ja.
Ein weiblicher Clown. Bitteschön.
Eine Clownin. Und natürlich Mr. Socko. Er war ja so verdeckt hinter dem Krankenbett von McMahon und kam auf einmal mit dieser Sockenpuppe daher und hat mit McMahon geredet und wollte seinen Aua küssen. Und es war halt nicht abgesprochen mit dieser Sockenpuppe. Und Foley sagt halt selbst, dass Mr. Socko wahrscheinlich nie so overgekommen wäre, wenn so in der letzten Einstellung, wo McMahon ihn schon längst aus dem Zimmer geworfen hatte, McMahon sich nicht noch so zurückgelehnt hätte, so, oh, Mr. Socko. So richtig abwerten, dass es das Schlimmste ist, was man ihm gerade antun konnte, dass irgend so ein Idiot mit einer Sockenpuppe um die Ecke kommt. Und bei den House-Shows unter der Woche hatten sie dann gemerkt, dass die Leute in der Crowd Schilder dabei hatten mit Mr. Socko-Sprüchen da drauf. Wo dann Leute Backstage auf Foley zuliefen, so, ey, hast du Mr. Socko dabei? Hast du Mr. Socko dabei? Und er dachte so, was? Wie, warum? Ja, da Leute, die draußen, die fordern das, die sind total heiß auf Mr. Socko. Und so kam das dann halt, dass dieser Gag Mankind dann immer weiter begleitet hat und dass das so ein Riesending wurde dann.
Genau. Und die Beziehung zwischen McMahon und Mankind damals, die war ja auch so ein bisschen besonders. Das war ja so ein bisschen, ich weiß es gar nicht, also Mankind hat er nicht auch Daddy zu ihm gesagt irgendwo? Es war ja so eine Vater-Sohn-Beziehung irgendwo.
Ja, McMahon hat ihn halt manipuliert.
Genau. Also er hat natürlich die Gutmütigkeit von dem Mankind natürlich ausgenutzt zu seinen Zwecken irgendwo und hat ihn dann auch immer, also er hat ihm ja dann auch quasi diesen Hardcore-Title ja so als Dankeschön hingeworfen, was ja eigentlich so ein total demoliertes Ding gewesen ist. Und was dann aber Mankind in seiner Gutgläubigkeit auch so, ja, Dankeschön. Und damit hatten wir quasi den Hardcore-Title plötzlich bei der WWF. Und dann gab es ja diese auf dem Wege zur Survivor Series damals, wo ja der WWF Championship, der damals ja vakantiert gewesen ist, ausgefochten wurde. Da hat McMahon ja eigentlich einen Mankind ins Rennen geschickt, der ja sein Kandidat hier sein sollte. Und am Ende, Shaggy, sollte es ja alles ganz anders kommen, weil der People's Champ turnt gegen das Volk.
Ja, es war ja so, dass ein Steve Austin immer noch der größte Widersacher von Vince McMahon war. Aber so aus dem Nichts hat sich auch in The Rock damals aus den Fängen der Nation of Domination gelöst und hat sich seinen eigenen Weg gegangen und kam beim Publikum auch so richtig gut an. Und auch der hatte sich mit Vince McMahon offensichtlich angelegt. Und auch den wollte Vince McMahon nicht siegen sehen. Also war es ihm wichtig, dass er ein Mankind durchs Turnier trägt. Hat ihm Gegner gegeben wie ein Twain Gill in der ersten Runde zum Beispiel. Und am Ende soll es anders kommen, als man dachte. Und ein Mankind fand sich im Sharpshooter von The Rock wieder und da wiederholte sich auch die Geschichte. Montreal Screwjob, lass hören. Und die Glocke läutete und The Rock war plötzlich Champion.
Genau, Mankind war der Betrogene, war plötzlich dann auf jeden Fall der Gute, weil McMahon ihn da hier übers Ohr gehauen hat und The Rock war plötzlich, ja, der Anführer der Corporation, um es mal so auszudrücken, und war plötzlich der Corporate Champ. Und entsprechend hatten wir dann hier eine Fehde, die eigentlich sich von selber geschrieben hat, eigentlich im Nachgang. Und auch das, wir haben jetzt über große Fehden gesprochen. Die Fehde gegen Triple H ist eine große Fehde, die Fehde gegen den Undertaker ist wahrscheinlich die wichtigste für einen Mankind. Aber Chris, wo ordnest du gerade auch die Fehde und die Beziehung zu The Rock hier für eine Mankind ein?
Das war die Fehde, die Mankind zu einem richtigen Star gemacht hat, finde ich eigentlich. Das hat alles so geklickt. Überhaupt die Story, dass dieser Turn da bei der Survivor Series stattfand, das war alles so clever aufgebaut und so passend und so gut. Einfach bis zu einem Ziel dieser Fehde geschrieben. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsmomente so in meinem Wrestling-Fan-Dasein. Ist tatsächlich so. Also das Turnier selbst war scheiße.
Ja, war durch die Bank.
Das konnte man sich so nicht angucken. Aber von der Story her war das halt geil. Weil es wurde damit halt gespielt, du willst Mankind eigentlich mögen. Ja? Aber er ist halt der Lakai von McMahon irgendwo. Deshalb willst du eigentlich auch nicht, dass er gewinnt. Und The Rock ist eigentlich auch immer noch ein Arsch. Aber er ist halt sau cool und du willst ihm zujubeln. Und dass das dann halt wirklich so hinzudrehen, dass du auf einmal, während Austin nicht da ist, ja, wo halt wirklich viel gefehlt hat, einfach auch an Star Power, weil der so viel ausgemacht hat, hast du zwei Leute, auf die die Crowd komplett heiß ist und die einfach dieses Programm dann auch weitertragen können, bis Austin wieder da ist, weil da auf einmal so Feuer hinter ist und die Charaktere so funktionieren und da aufgehen, dass die dein Main Event sind. Es gibt nichts Größeres zu diesem Zeitpunkt als die beiden. Und das irgendwo, klar, da hat was dazu hingeführt, dass die auf einmal diesen Stellenwert hatten. Aber es kam einem irgendwie vor, als wäre das aus dem Nichts und auf einmal war da so ein Feuer drin. Ich könnte da noch eine Stunde drüber erzählen, wie geil ich das finde. Ich liebe das, wirklich. Dieser Schlusspunkt von der Survivor Series, ich fand ich grandios. Immer noch. Liebe ich.
Sehr gut. Lassen wir es so stehen. Shaggy, wie ging es dann weiter in dieser Fehde? Sollten ja dann auch noch mal aufeinandertreffen, auf jeden Fall, The Rock und Mankind, bei Rock Bottom in Your House damals. Und es ging ja quasi so ein bisschen hin und her. Und es sollte dann ja auch, gerade wenn wir auf den 4. Januar 1999 blicken, sollte ja auch diese Fehde wirklich einen entscheidenden Twist noch mal nehmen.
Ja, erstmal war es dann so ein Hin und Her. Also ein The Mankind setzte ja seine Mandible Claw an mit Mr. Socko, lieber Chris.
Ich weiß schon, was Chris demnächst von uns bekommt. Mr. Chrisso.
Ja, und The Rock wurde eigentlich hier besiegt, aber Vince McMahon änderte die Entscheidung wieder und stellte dann einen The Rock als Sieger hervor im Endeffekt, und ein Mankind versucht es immer wieder. Ich meine, wir reden vom vierten, wir werden das ja noch mal genau erwähnen. Du redest vom 4.1. Nächsten Jahres. Die Show wurde ja eigentlich sogar schon Ende 98, und zwar am 29. Dezember aufgezeichnet. Da gab es dann den großen, lang aufgebauten Titelwechsel, der wirklich ein besonderer Moment war, in einer besonderen Sendung, über die wir noch sprechen werden, lieber Olaf, habe ich nicht recht.
Genau, das machen wir demnächst in Head-to-Head dann, aber hier müssen wir natürlich auch dann darauf eingehen, weil das war ja wirklich ein großer Augenblick dann auch gerade für einen Mick Foley, weil das war ja wirklich, dadurch, dass es Pre-Tape war, und wir wissen, die WCW hat ja zum damaligen Zeitpunkt gerne die miesen Tricks verwendet, wusste man natürlich, dass hier ein Mick Foley Champion werden würde. Und Eric Bischoff hat es an Tony Schiavone weitergegeben, dass er bitteschön sagen sollte, wer da gewinnt. Und dann eben gab es noch ein spöttisches That'll put a lot of butts in the seats. Ne?
Genau dieser Spruch hat Mick Foley auch ziemlich zu schaffen gemacht, um dann nochmal drauf zurückzukommen, was wir vorhin gesagt hatten, dass er doch ein sehr emotionaler Mensch ist. Das hat ihm wirklich zu schaffen gemacht, dass ein Tony Schiavone, mit dem er sehr gut konnte eigentlich zur WCW-Zeit, dass er ihm so einen fiesen Spruch gedrückt hat. Obwohl das quasi sein größter Moment in der Karriere war.
Ja, genau. Es geht da auch um Respekt, es geht auch ein bisschen um Anstand und um Kollegialität ja auch eigentlich, wenn man es mal so sieht. Ne? Also man kann ja bei unterschiedlichen Unternehmen arbeiten, aber ein gewisses Maß irgendwie an Rückgrat sollte man ja doch walten lassen. Die Quittung dafür kam ja dann auch postwendend, weil die Leute haben umgeschaltet. Und am selben Abend war noch der Fingerpoke of Doom übrigens. Also das muss man auch dazu sagen. Ne? Also Es war eigentlich das komplette Armageddon bei der WCW. Und dieser Moment, als Foley den Titel gewonnen hat, ja damals auch durch Hilfe von Steve Austin, der dann in dem Match eingegriffen hat, zum Ende hin, und als dann dieses Glas zersplittert ist, wo die Halle explodiert ist, also dieser Augenblick, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede, dieser Moment, als die Musik ertönt und die ganze Halle steht auf einmal auf und du hast diese Euphorie und du hast diesen Moment einfach, der da kreiert worden ist. Und Steve Austin kommt rein, schlägt dann auch eben The Rock mit dem Stuhl nieder. Zum Ende hin dann eben der Pinfall. Und das ist so unglaublich laut und so geballte Emotionen. Also wenn man sich fragt, weshalb ein Mick Foley Wrestler werden wollte, das ist einer von diesen Momenten, weshalb er Wrestler werden wollte. Solche Momente mit zu kreieren und Teil davon zu sein, das war sein Ziel. Und das hat er unter anderem jetzt hier eben auch geschafft. Das ist ein Moment, der für die Ewigkeit lebt und einfach unglaublich geil ist. Ich kann es nicht anders sagen. So, genug Euphorie. Kommen wir zu den unschönen Dingen. Entschuldigung. Da muss ich dann auch mal ausrasten. Aber auf jeden Fall, diese Fehde ging dann eben weiter. Wir hatten Mick Foley als Champion dann eben. Es war klar, dass er nicht lange Champion bleiben würde, weil, wie gesagt, es gab immer dieses Ping-Pong der beiden. Und es sollte dann eben beim Rumble ein I-Quit-Match geben. Und deswegen auch zu den unschönen Dingen. Chris, du hast gerade eben schon angedeutet, dieses I-Quit-Match sollte ja sehr kontrovers enden. Nicht nur wegen der geklauten Tonaufnahmen, sondern vor allem auch aufgrund der Härte und der Brutalität der letzten Minuten.
Ja, also das ist sicherlich eines der härtesten Matches oder vielleicht das härteste Match, was in der WWE-WWF stattgefunden hat. Das war super brutal. Also Foley hat einige heftige Bumps genommen in dem Match. Aber es endete dann halt in etwas, was man sich eigentlich gar nicht anschauen kann. Das ist also ich guck mir das nicht die ganze Zeit an. Es endete damit, dass Foley gehandcuffed wurde hier.
Mit Handschellen gefesselt wurde.
Mit Handschellen gefesselt, danke. Ich war die letzten Tage in England, zu meiner Verteidigung. Und The Rock hat ihm halt 11-mal mit voller Wucht einen Stuhl ins Gesicht geschlagen. Ohne Schutz halt. Und das kann man sich kaum angucken. Das ist halt wirklich eine super heftige Sache. Es war eigentlich auch ausgemacht, dass er, ich glaube, Foley sagt, er sollte 4 oder 5 Schläge kassieren. Mhm. Und The Rock, damals noch ein sehr junger Wrestler, der hat sich halt von dieser ganzen Atmosphäre da halt voll wegtragen lassen und hat noch weiter zugeschlagen. Und wie du schon sagtest, durch diese gefälschte Tonaufnahme hat Foley das dann verloren. Er wollte nämlich immer noch nicht aufgeben. Da wurde das eingespielt und nach diesen 11 Stuhlschlägen ging es Foley erstmal ziemlich schlecht. Und da war auch das, was ich eben vorhin angesprochen hatte, dass ihn das sehr getroffen hatte, dass The Rock erstmal nicht zu ihm kam und gefragt hat, wie es ihm geht und sich entschuldigt hat.
Ja, und man muss auch dazu sagen, dass ja auch Foleys kleine Tochter damals im Publikum gewesen ist und dann, ich glaube, 5 Jahre müsste Noelle damals gewesen sein, die dann eben dieses Massaker wirklich mit angesehen hat. Und man hat ja auch, wenn man genau hinguckt, sieht man auch immer wieder, dass Foley versucht, quasi The Rock hier den Rücken anzubieten. So, schlag mir auf den Rücken, schlag mir auf den Rücken. Und er hat einfach in dem Moment rot gesehen, muss man sozusagen. Und ich glaube, die beiden haben sich inzwischen wieder vertragen, aber das hat auch für sehr viel Eiszeit zwischen den beiden, glaube ich, auch gesorgt, was da passiert ist. Ne? Und im Nachgang.
Die haben sich, glaube ich, relativ schnell wieder vertragen, aber es hat wohl erst so ein bisschen gedauert, halt, weil The Rock erstmal sich auch so nicht wirklich einer Schuld bewusst war.
Ja.
Man muss halt dazu sagen, er gilt ja als ein hochprofessioneller Typ, der Dwayne Johnson. Er war halt damals auch noch sehr, sehr jung und konnte anscheinend irgendwie nicht so ganz damit umgehen.
Ja.
Und das sagt Foley ja auch selbst. Und also mittlerweile sind da so no hard feelings.
Ja, also The Rock hat dann auch in dieser Doku, die es dann, wie gesagt, auch im Network zu sehen gibt, sagt er dann eben auch so, ja, ich bin, also du merkst auch, dass er da stockt erstmal, dass er da wirklich sehr bewusst auch seine Worte wählt und überlegt. Und da ist er auch nicht mehr der lustige The Rock oder sonst irgendwas oder der Entertainer, sondern in dem Augenblick sagt er dann wirklich mit so einer kurzen Pause, ich bin sehr dankbar dafür, was ich, beziehungsweise was Mick Foley mir erlaubt hat, mit ihm zu machen. Und das trifft es auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein bisschen, ja, gemessen an den Sachen, die passiert sind, echt schon übel. Glücklicherweise keine dauerhaften Schäden auch hier, ne? Also Platzwunde, klar, und alles Mögliche, aber Gehirnerschütterung, auch das gehörte damals ja wirklich zum Tagewerk quasi. Da hat man ja auch damals noch nicht so wirklich drauf geachtet, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, aus heutiger Zeit, wenn sowas aus irgendwelchen Gründen nochmal passieren würde, würde man das Match viel früher abbrechen. Oder irgendwie anders einschreiten, auch beim King of the Ring, glaube ich, sowas würde heutzutage nicht mehr passieren. Die Fehde ging trotzdem weiter. Erstmal dann eben.
Bevor die Fehde weitergeht, sorry, ihr habt ja alles richtig gesagt, stimmt ja auch vollkommen, aber was ich fast noch wichtiger finde, gerade hart, zu hart auf jeden Fall, aber dass ja wirklich die 5-jährige Tochter von Mick Foley da saß und das mit angeschaut hat. Und ich meine, das war einem Mick Foley ja auch bewusst. Klar hat er die Schmerzen gehabt, aber so die Schmerzen im Kopf, wie er denkt, das macht The Rock, schau mal, meine Tochter schaut geradezu, das kannst du nicht so tun. Und die Tochter mit 5 Jahren ist sich ja nicht bewusst, dass die beiden da. Ich meine, die Schläge waren ja hart, die waren ja echt, aber dass das vielleicht ein bisschen Show doch dahinter steckt, das war sie sich vielleicht auch nicht so ganz bewusst. Also das war schon wirklich ein harter Moment. Also das war schon wirklich, wirklich krass. Aber die Fehde sollte weitergehen, wie du gesagt hast, sorry.
Genau, jetzt können wir so ein bisschen springen, weil da gab es ein paar, auch es waren alles immer sehr gute Matches, die beiden miteinander bestritten haben, muss man sagen. Die kann man sich alle auch heutzutage noch echt gut angucken. Es gab in Halftime Heat damals, also wieder in der Halbzeitpause des Super Bowls damals, gab es ein Empty Arena Match zwischen den beiden. Das gewann Mankind, indem er The Rock mit Hilfe eines Gabelstaplers pinnte. Also überfuhr ihn nicht, sondern er ließ einfach die Ladefläche auf ihn runter und dann konnte The Rock unter allerlei Bierkästen, nicht Bierkästen, Bierfässern, irgendwie konnte er nicht mehr auskicken.
Bei Sandman, also ich dachte Judy Bagwell.
Falsche Promotion. kurze Zeit später gab es dann noch bei St. Valentine's Day Massacre gab es ein Last Man Standing Match der beiden. Da gab es ein Unentschieden und sollte es noch ein Leitermatch der beiden bei Raw geben und das gewann aber The Rock dann klar. Was heißt klar? Durch Eingreifen von The Big Show, der dann eben Mankind kurzerhand mal eben von der Leiter runter chokeslammte. Und daraufhin gab es dann eben eine, waren wir auf dem Weg zu WrestleMania natürlich, The Rock da gab es ja diese Geschichte mit dem Special Referee, wer sollte Special Referee sein, wenn wir uns dran erinnern, im Main Event zwischen Steve Austin und The Rock, da hat Mick Foley ja noch The Big Show besiegt und ist im Main Event dann eben noch mit rausgekommen, war aber sehr angeschlagen, es ging weiter Richtung Backlash, da gab es einen Boiler Room Brawl, wenn ich mich nicht komplett täusche, zwischen Big Show und Mankind. Das Ding hat Mankind gewonnen, inklusive einer blutenden Hand, was, glaube ich, später auch als Kunstblut prognostiziert worden ist, also sich herausgestellt hat. So. Und damit haben wir eigentlich diese Geschichte jetzt hier schon mal so ein bisschen beendet, weil die beiden haben sich ja dann, also die haben sich ja hinterher quasi ja wieder zusammengetan. Es gab ja diese kurze Zeit der Union, wenn man sich daran noch erinnern kann, so ein ganz dubioses Stable, was dann relativ schnell auseinandergefallen ist gegen die Corporation. Aber was dann wichtiger ist, da machen wir jetzt auch einen kleinen Sprung, weil ansonsten sitzen wir hier noch bis übermorgen hier. Die Rock and Sock Connection. So. Das kam nämlich dann auch quasi dann in dem Jahr. Und das war, also wir sind jetzt 99, muss man dazu sagen. Und das ist ja wirklich was, an was sich jetzt viele Leute noch heute erinnern. Und wann immer ich daran denke, denke ich mir, die Segmente waren mega geil. Ich fand die im Ring aber überhaupt nicht gut. So. Shanky, wie fandest du damals?
Ach, ich mochte sie sehr. Mir ist ja das im Ring gar nicht so wichtig immer gewesen. Aber wenn man so ein Segment wie dieses This Is Your Life Segment von Mankind und The Rock sich das anschaut, ist es nicht noch immer heute, glaube ich, das Segment mit dem höchsten Einschaltquoten? Ist es doch so?
Ja.
Oder täusche ich mich? Nee, ist es immer noch auf jeden Fall. Und das war wirklich ein fantastisches Segment. Ich habe das geliebt. Und ich glaube, wenn jemand dieses Segment ein bisschen wiedergeben kann, ist das Chris, oder?
Ja, auch nicht mehr so ganz, aber ich liebe das auch. Man muss erstmal noch dazu sagen, The Rock hatte in der Zwischenzeit halt seinen Titel natürlich an Steve Austin verloren, WrestleMania. Und muss man schon zusammenfassen.
Ja, klar.
Und man kam einfach nicht mehr drum rum, auch nach diesem Titelverlust. Man wollte ihn jetzt als Face sehen. Obwohl er immer noch so der arrogante und so ein bisschen grumpy Typ war einfach. Und Mankind war da wieder der Richtige, um da weiterhin die Weichen zu stellen. Er hat ihm zu diesem Super-Heel-Status verholfen und hat The Rock dann mit der Rock-and-Sock-Connection zu dem Super-Face-Status auch mitverholfen, weil er ihm halt eine gewisse Menschlichkeit auch oft entlockt hat. Ob er jetzt dann böse wurde oder ob er dann selbst dann mal über die Sachen von dem leicht trotteligen Mankind schmunzeln musste. Es hat einem den Charakter The Rock näher gebracht. Und dazu hat eben auch dieses This Is Your Life Segment beigetragen, wo Mankind The Rock eine große Geburtstagsüberraschung machen wollte. Und nacheinander kamen Leute raus, die The Rock eben die aus seiner Vergangenheit kamen oder die ihm einfach einen schönen Tag bescheren sollten. Jörpel war wieder dabei. Dann hat natürlich Foley auch noch The Rocks alte Highschool-Flamme hat er rausgerufen und den alten Football-Coach war es, glaube ich. Und es war halt brillant. Also die beiden schwören ja, dass das alles improvisiert war. Ich weiß es nicht. Wenn, dann macht es das noch besser. Auf jeden Fall, immer hat er einen rausgerufen und The Rock ist erst drauf eingegangen, so, ja, du warst ja auch gut zu mir und dieses und jenes. Und dann hat er sie niedergemacht. Und dieser Gag, der Schlusspunkt dieses ganzen Segments war einfach so schön, dass Mankind so ein bisschen zerstreut war, dass er diese Überraschung nicht so cool findet, die er da gemacht hat. Und The Rock sagt ihm dann, dass er heute gar nicht Geburtstag hat. Und da, also, wenn man es so erzählt, klingt es nicht so lustig, wie es ist, wenn man sich das anguckt. Das geht halt auch super lang. Ihnen wurde auch Backstage gesagt, obwohl sie viel Spaß bei diesem Segment hatten, das war witzig, aber das war echt viel zu lang. Und dann diese ganze Auflösung, das ist alles so absurd und so blöd. Und jeder spielt seine Rolle so gut. Auch wenn sie sich bei dem Namen von der Highschool-Flamme da vertun, da wird nämlich, glaube ich, im TV wurde ein anderer Name eingeblendet, als den Foley dann verwendet hat. Das ist alles so komplett blöde, dass es einfach unfassbar witzig ist. Es gab sehr, sehr viele gute Comedy-Segmente in der WWF und der WWE, aber das hier wird, glaube ich, auf ewig zumindest in den Top 10 bleiben.
Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht schon gesehen habt. This Is Your Life. Und wenn ihr da zufälligerweise Bailey und Alexa Bliss seht in diesem Segment, habt ihr euch vertan.
Ich wusste es, dass darauf noch zu sprechen kommen würde. Das war auch grauenvoll.
Gott, das habe ich verdrängt schon.
Ja, das war auch besser für dein Seelenheil, glaube ich. Ja, ich fand, die beiden waren halt am Mikro, waren die halt mega geil einfach. Also diese, die Charaktere hätten halt gar nicht stärker sich voneinander unterscheiden können, stärker kontrastieren können in irgendeiner Art und Weise. Und
aber auch, sie haben so geklickt einfach.
Ja, ne? Ja, eben, auch diese, wie gesagt, weil die halt so unterschiedlich gewesen sind. Und dann auch da, wenn du dir so die Promos anguckst, irgendwie Foley wird Backstage attackiert und er hätte eigentlich ein Tag-Team-Match bestreiten sollen und Foley liegt am Boden und sagt dann so, hey Rock, come on, go out there and get one for the Micah. Und dann kommt der Rock zurück. Who the hell's the Micah? Und geht einfach raus. Ja, oder wenn ein Mick Foley die Catchphrases von The Rock nachmachen möchte mit den Millions and Millions and Dozens of Dozens. Dozens of and Dozens, ja. Das
ist wunderschön. Und das ist es halt. Also The Rock war eh schon stark am Mic, aber diese Interaktion mit Foley, die hat ihn noch mal viel stärker gemacht in seiner Präsenz, seinem Charakter, seiner Ausstrahlung, wie er Promos angegangen hat. Das war einfach super gut. Und allein dieses This Is Your Life-Segment, wie kreativ halt einfach ein Foley gewisse Sachen angegangen ist und wusste, wie er halt auch Sachen aus The Rock rauskitzeln kann. Einfach nur großartig. Muss man gesehen haben, wenn man Wrestling-Fan ist.
Das macht halt einfach riesig Spaß. Das funktioniert auch heute noch. Also wenn man sich die Sachen anschaut, das ist so ein Humor. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Wrestling-Fan-Humor natürlich, der da irgendwie so durchkommt. Das klickt halt heute noch, macht heute noch Spaß. Und da kommt man dann auch nicht großartig drumherum, dass das irgendwie funktioniert.
Und ich kann auch vollkommen verstehen, dass das Segment mit den höchsten Ratings aller Zeiten ist, dass die Leute da umgeschaltet haben. Es war ja wirklich so, dass sie überhaupt auf dieses Rating kommen konnten, mussten halt Leute, die es geschaut haben, wirklich bei anderen Leuten angerufen haben, um zu sagen, ey, schalt sofort auf Raw um. Das musst du sehen. Das ist so ja. Bescheuert, das musst du dir angucken. Sonst wären sie nie auf diese Ratings gekommen. Und das ist ja auch immer noch so mit was Foley gerne erzählt, das ist so mit so das Größte, was er erreicht hat, seiner Meinung nach mit auch.
Ja, also das muss ich auf jeden Fall angucken. Das war am 27. September 1999. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen was übersprungen, muss ich auch dazu sagen. Ich bin jetzt ein bisschen gehopst. Unter anderem haben wir einfach mal überhopst hier quasi, dass die beiden davor auch schon mal Tag-Team-Champion gewesen sind. Da haben sie nämlich den Undertaker und Big Show besiegt. Und wir haben unter anderem auch hier übersprungen, dass ein Mick Foley ja auch dann beim SummerSlam damals ja auch noch mal Champion geworden ist übrigens. Das haben wir auch einfach mal übersprungen. Das war diese ominöse
Champion-Titel, doch.
Ach, so. Kann man einfach mal. Ich war so heiß auf die Rock'n'Sock-Connection. Ich wollte unbedingt darüber reden. Da hab ich gedacht, komm, scheiß drauf, dann reden wir halt einfach darüber. Nein, das muss man natürlich hier noch aufdröseln. Ne? Da gab es den Three-Way zwischen Mankind, Stone Cold Steve Austin und Triple H damals. Und da gab es ja zum einen den Special Referee, Jesse Ventura, den wir damals gehabt haben. Und da war es doch auch so, dass quasi ein Steve Austin sich nicht für Triple H zum damaligen Zeitpunkt hinlegen wollte. Und dadurch war dann ein Mick Foley da, für den er sich wiederum hinlegen wollte. Entsprechend durfte Mankind dann hier eben gewinnen, hat den Titel geholt, nur um dann quasi am nächsten Tag den Titel wieder an Triple H abzugeben. Also relativ kurze, was heißt relativ kurze? Sehr, sehr kurze Titelregentschaft, ohne irgendwelche Relationen dazwischen. Aber trotzdem für Mankind, der auch damals schon nicht mehr in der allerbesten Form gewesen ist, muss man auch dazu sagen. Ne? Also Mick Foley hat ja immer, finde ich, zum einen natürlich mit diversen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, Knie und solche Sachen. Aber der war ja auch immer jemand, der krasse Gewichtsschwankungen gehabt hat. Also das hat man hier auch schon gemerkt. Also zu der Zeit, da war er deutlich schwerer, als das noch ein paar Jahre vorher gewesen ist. Hat er auf jeden Fall noch mal kurz den Champion-Titel gewonnen. Und diese Sache mit der Rock-and-Sock-Connection, die ja dann aufgekommen ist, also das ist dann ja, wie gesagt, an August, um den Dreh, August, September, die hat natürlich auch dann dafür gesorgt, dass er da ein bisschen aus dem ganz aktiven Geschehen, aus den harten Kämpfen so ein bisschen rausgenommen werden konnte, um sich so ein bisschen zu erholen, weil da muss er ja nicht mal jetzt alles über sich ergehen lassen, sagen wir es mal so.
Naja, aber dann die Fehde, die er mit Triple H hatte, die war dann ja wieder deftig.
Genau, da hatte er dazwischen, war er auch noch mal kurz weg, er war ja dann auch noch mal 3 Monate quasi raus, Und hat er sich ja dann von einer Knieverletzung dann auch erholt und dann im Nachgang wurde das ja auch noch in der Storyline mit aufgegriffen. Und dann kam ja die große Fehde, also die große Fehde dann auch wirklich um den Champion-Titel mit Triple H. Und auch das ist natürlich eine Fehde, die dem damals noch jungen Triple H ja mächtig geholfen hat, oder Shaggy? Wir haben ein paar Mal so Fragen bekommen mit was sagt ihr dazu? Ist Mick Foley mit dafür verantwortlich, dass Leute wie einen The Rock, wie eine Triple H, auch einen Randy Orton dann später, dass die überhaupt zu so Champions und zu so, ich sag mal sagen, glaubwürdigen Charakteren auch geworden sind, wie sie es da dann auch tatsächlich geworden sind?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass ein The Rock, da war es wahrscheinlich einfach nur eine Beschleunigung des Superstar-Charakters, der aus dem The Rock dann wurde. Aber für Triple H und auch Randy Orton später waren Gegner wie Mankind enorm wichtig, weil das waren dann richtige Schlachten. Man hat es ihnen dann abgenommen, dass sie jetzt oben angekommen sind, nachdem sie einen Mankind besiegt haben, dass das jetzt auch würdige Superstars sind, dass das jetzt auch würdige, richtig große Namen waren. Das war ein Triple H. Das sagt Triple H ja auch selber in vielen Interviews, dass er ohne Mick Foley sicherlich vielleicht nicht so dieser Star geworden wäre, der dann später war. Das. Und auch ein Randy Orton hat ja auch früher gesagt, dass gerade in seiner jungen Karriere seine Fehde, gerade da die Legend-Killer-Fehde gegen Mick Foley, total wichtig und enorm ein kleiner Boost war für seine Karriere. Also definitiv.
Es ist eigentlich witzig, dass es immer so die Legitimation von den aufstrebenden Stars dann war, dass sie durch so eine Schlacht mit Mankind oder Foley halt einfach gegangen sind und die gewonnen haben, um dann noch weiter aufzusteigen. Einfach weil Foley diesen Ruf hatte, dieser Hardcore-Pionier zu sein. Und das, obwohl er ja diese großen, harten Matches sehr selten eigentlich gewonnen hat, wenn man mal so zurückdenkt. Also eigentlich ist es dann ja wohl nicht so schwer, Mick Foley da drin zu besiegen. Hat ja schon so ziemlich fast jeder gemacht. Nee, also einfach mal so, wie man da so als Wrestling-Fan denkt irgendwie, dass das einem halt diese Legitimation verleiht. Ja. Finde ich interessant.
Ja, aber es ist ja auch ganz oft so, dass so bestimmte, ich nenne es jetzt mal Blutmatches, bei einem so stark im Gedächtnis hängen bleiben. Und dass man dann sagt, Mensch, der hat's ja wirklich verdient, der hat so hart gearbeitet, dass er an diesen Spot kommt und so. Steve Austin gegen Bret Hart zum Beispiel. Ich glaube auch, dass das, wenn das nur ein normales Match gewesen wäre, ohne Blut, ich glaube, dass das nicht diesen raketenhaften Aufstieg eines Steve Austin zur Folge gehabt hätte.
Das stimmt. Das ist dieses einmal durch die Hölle gehen.
Genau. Irgendwie. Und dafür brauchen wir möglichst klare Bilder, weil wir dumme Wrestling-Fans sind und man muss uns das dann ins Gesicht dreschen irgendwo.
Genau, und der Name Mick Foley alleine schon, was der alles für Bumps hatte und sowas, da ist Sieg oder Niederlage überhaupt nicht wichtig.
Ja.
Was da vorher war. Finde ich einfach nur super interessant, deshalb habe ich das mal eingeworfen.
Ja, ist ja auch so. Deswegen, das scheint ja auch noch viele unserer Hörer dazu interessieren. Die Fehde mit Triple H war auf jeden Fall extrem wichtig, obwohl natürlich hier schon ein Mick Foley auch schon so ein bisschen auf dem Weg nach draußen gewesen ist. Er hat aber gesagt, komm, ich weiß aktuell, ein Triple H ist vielleicht noch nicht da, wo er sein sollte und ich weiß, wir steuern auf irgendwie WrestleMania zu und wir brauchen da einen großen, einen wirklich glaubwürdigen Champion. Ich mache hier nochmal den Job sozusagen. Es gab dann erstmal gab es ja die Fehde mit Mankind und Mankind hat ja dann irgendwann so viel Prügel kassiert, dass er dann ja gesagt hat, komm, nee, mir reicht das jetzt erstmal hier. Und dann gab es ja dieses geile Segment. Ich liebe auch den Trailer übrigens zu dem Royal Rumble Match zwischen Cactus Jack und Triple H, weil dann gibt es ja diesen Moment, wo es dann heißt, Mankind ist nicht bereit dafür, auf Triple H beim Royal Rumble zu treffen. Das geht jetzt einfach nicht, aber wir haben hier einen vernünftigen Ersatz dafür und dieser Ersatz ist Cactus Jack. Und dieser Moment, wenn dann auch ein Foley die Rampe runterkommt und sich diese Krawatte abzieht und das Hemd auszieht, das ist so geil, auch mit der Musik, die dann untermalt worden ist dazu, zu diesem Trailer. Saugeil, guckt euch mal im Network den Rumble 2000 an, also das ist super.
Ich krieg
wieder Gänsehaut.
Das hatten wir auch schon mal als Match of the Week?
Ja, man merkt schon, dass ich da so meine Vorlieben habe hier bei bestimmten Matches.
Ja, ich liebe das Match beim Royal Rumble auch heiß und innig. Also es gibt wenige Matches, die ich mir so oft angeguckt habe. Man muss auch dazu sagen, du sagst es ja schon, es war quasi die Abschiedstournee von Foley. Er wollte zurück. Ja, also es war angedacht als seine Abschiedstournee. Er wollte zurücktreten.
Ja.
Und es war ihm persönlich ein großes Anliegen, auch und dazu hat es halt alles gepasst in dieser Fehde, dass er quasi mit seiner ersten richtigen Wrestling-Persona dann auch noch sein letztes Programm bestreitet.
Das waren ja dann auch eben die beiden Matches. Beim Rumble natürlich die Geschichte, dieser Streetfight, den es da gegeben hat zwischen den beiden, und dann eben bei No Way Out das Hell in a Cell Match, was diesmal dann in geregelteren Bahnen abgelaufen ist. Dann auch hat der Sturz durch den Tisch, Käfig dann auch funktioniert. Da ist dann auch die Matte hat dann nachgegeben, da ist dann nichts mehr passiert. Auch beides tolle Matches, die kann man sich beide hervorragend anschauen. Diese Fehde generell zwischen den beiden ist erstklassig. Und das war ja dann eigentlich so der erste Send-Off, ne? Und Mick Foley sagt ja dann selber, ja, das wäre eigentlich das perfekte Ende gewesen. Und dann habe ich es kaputt gemacht.
Es war ja auch, glaube ich, wirklich so geplant, also dass es wirklich das Ende sein sollte.
Ja, eigentlich hätte das so sein sollen, aber dann hat sich ja Steve Austin verletzt und man brauchte für WrestleMania noch einen großen Namen. Und was macht man dann? Ruft man Mick Foley an. Und der konnte
McMahon nicht war doch der. War nicht McMahon der große Name bei WrestleMania?
Ja, das
war. Oh Gott, ja.
Ja, man hat Mick Foley kontaktiert, weil man. Also eigentlich hätte man da wohl das Match Rock gegen Austin schon bringen wollen. Austin hatte sich verletzt, wie du gesagt hast. Und man musste einen neuen Main Event aufbauen und hat da quasi aus dem Nichts ein Four-Corners-Match auf die Beine gestellt, was jetzt nicht wirklich ein würdiger Main-Event war. Man hat da ein Triple H gehabt, man hat einen The Rock, einen Big Show und Mick Foley zurückgeholt und jeder Seite war quasi ein McMahon.
Ja, das war auch nicht geil, muss man einfach dazu sagen. Ich glaube, ich hätte deutlich besser mit Triple H gegen The Rock leben können.
Ja.
Aber
das ganze Ding bei WrestleMania, das war irgendwie wie so ein Stolperstein für alle.
Ja.
Da hätte eigentlich schon das Einzelmatch stattfinden sollen, was dann, glaube ich, bei Backlash ja dann kam.
Mhm.
Dieses super lange Match.
Ja. Hier am Ende gab es ja das Aufeinandertreffen von Triple H und The Rock gab es ja dann am Ende und dann hat ja tatsächlich auch dann der Heel mal zur Abwechslung gewonnen. Das war ja damals auch eine große Sensation. Trotzdem, Mick Foley war damit auch nicht zufrieden, muss man sagen. Es gab ja auch diesen Spot, also er war ja auch schon nicht mehr so gut in Form. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, dass man so schnell wieder so schlecht in Form kommt, weil er wirklich ja bei dem letzten Run als Cactus Jack war er sehr, sehr gut in Form. Und dann jetzt hier bei WrestleMania, nur ein paar Monate später, sah er halt so aus, als wenn er eigentlich die letzte Zeit, nicht böse gemeint, aber eher auf der Couch gesessen hätte und seinen alten Teil so ein bisschen genossen hätte. Und da gab es auch diesen Spot, wo er dann diesen Elbow nach draußen springen sollte und sich und kurz gesprungen ist und auf der Kante von dem Tisch gelandet ist und sich irgendwie die Rippen geprellt hat und solche Sachen. Und da war er selbst nicht zufrieden mit. War dann auch erstmal als Aktiver zumindest für 4 Jahre raus. Aber man brauchte ja dann auch einen Commissioner, ne, für die WWF. Und da hat sich ja dann gleich ein Mick Foley angeboten. Und auch das ist ja was eine Mick Foley aus heutiger Sicht als eines seiner liebsten Zeiten beschreibt, weil er ja sich da austoben konnte, weil da so viele Insider-Gags dabei waren. Shaggy, was sind deine Erinnerungen an einen Mick Foley als Commissioner?
Ja, also ich muss in erster Linie daran denken, dass er es da ja oft auch irgendwie, er hat sich ein bisschen angebietert beim Publikum, fand ich in der Anfangszeit so als Commissioner. Ich mochte ihn immer am Mike und ich fand, er sah in diesen schlecht sitzenden Anzügen aber auch nicht aus wie so ein cooler Commissioner, wie er eigentlich aussehen soll. Aber es hat so gepasst zu Mick Foley. Sagen wir mal so, ich mochte es gerade so die Geschichte mit Edge und Christian und Kurt Angle, mit denen er sich auch so ein bisschen angelegt hat. Das fand ich schon unterhaltsam.
Ja, aber dass er sich so angebiedert hat, das war ja der Gag, den er immer machen wollte. Das war ja sein Ziel, dass er halt so ein richtiger, er wollte ja so ein Nerd quasi sein und da unterstellen. Er wollte lahme Witze erzählen und dann halt immer halt wirklich diesen Cheap Pop haben, indem er einfach nur den Namen der Stadt dann ausspricht.
Ja klar, das steckt ja dahinter, aber ich meine, du kennst die Amerikaner, gerade wenn er in den Südstaaten aufgetreten ist. Ich glaube nicht, dass sie diesen Witz verstanden haben.
Natürlich nicht, aber das hindert einen ja trotzdem nicht daran, darüber zu lachen, oder?
Das stimmt.
Yeah, he said Alabama. I live in Alabama.
Ich finde, er hat damals so ein bisschen wie so ein pseudo-cooler Papa irgendwie gewirkt. Ich weiß auch nicht, weißt du, der so, hey, das sind die ganzen hippen Kids hier um mich rum, also meine pubertierenden Teenager-Kinder. Ich versuche mal so ein paar Witze mit denen zu machen, so hin und wieder mal.
Und natürlich über Debras Brüste.
Das stimmt. Aber generell, also da sind gerade die Segmente mit, egal ob es mit Kurt Angle, Edge und Christian und so, die sind halt extrem witzig. Auch die Tatsache, dass ja, Shaggy hat gerade schlecht sitzende Anzüge angesprochen. Ja, die gab's. Aber er ist ja auch teilweise einfach in seinen normalen Klamotten, in Joggingbutze und mit seiner Flanellweste da durch die Gegend gelaufen. Das gab's ja dann auch ganz oft. Und da gibt's ja auch so ein Interview mit ihm und Edge und Christian. Und da meint er ja. so, ey Leute, ey, ihr könnt's nicht glauben. Ich hab keinen eigenen Dressing Room. Und dann Edge, glaube ich, so, ja, ist ja auch kein Wunder, du hast ja auch jeden Tag dasselbe an, du ziehst dich ja eh nie um. Und all solche Gags, die sie dann da irgendwo rausgehauen haben und auch die Sachen, also ich werde auch nie die Sache vergessen, wo ich glaube, es war Edge und Christian und die hätten ihren Titel verteidigen sollen und dann täuschen sie auch irgendwie hier Lebensmittelvergiftung vor. Und wenn dann Foley oben durch diese Klotür drüber spinkst irgendwie und die beiden dann beim Kotzen erwischen, in Anführungsstrichen, und dann sagt so, ja, erwischt, ihr tretet heute Abend gegen die Acolytes an. Das war schon echt gut. Und auch die Tatsache, dass ihr immer das Büro ist ja irgendwo umgezogen.
Das wollte ich gerade sagen, das war das Lustigste überhaupt. Weil immer wenn auf einmal dazu geschaltet wurde, dann wurde irgendeine Schranktür aufgemacht, wo er auf einmal drin saß, mit so einem kleinen Tischchen, auf dem ein Kaktus stand und er hatte seinen Richterhammer dann meistens noch dabei. Das war so schön. Oder einfach so ein Rolltor, das will jemand hochschieben und auf einmal sitzt er dahinter.
Ja, oder in der Wäschekammer oder sonst irgendwas.
Das war so richtig schön schräg.
Ja, ich habe geliebt. Das auch. Ja, das war auch das. Diese Art von Comedy kann eben einen Mick Foley auch. Und das ist auch, finde ich, eine große Kunst von einem Wrestling-Charakter, dass der auf der einen Seite sowohl diese ernsthaften Rollen spielen kann, aber dann eben auch so total gut diese Comedy-Skits machen kann.
Dieses Liebenswerte, was er einfach an sich hat, so und vermitteln kann.
Ja.
Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass Faces gerade wenn sie so für so was Unschuldiges stehen, wie die WWE ja gerne ihre Faces darstellen möchte, dass die sehr schnell irgendwie an Appeal einbüßen. Und Foley konnte das so gut rüberbringen und diese Figuren immer weiterentwickeln, obwohl sie die gleichen charakterlichen Grundzüge vertreten haben, dass sie einfach nicht schal wurden. Wow, also das ist somit das größte Lob, glaube ich, was man ihm aussprechen kann, dass er einfach verstanden hat, wie man Charaktere anlegt, dass die Zuschauer darauf reagieren und nicht gelangweilt sind. Und dass sie trotzdem für eine gewisse Sache immer stehen.
Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir haben auch diese beiden Bücher, also Have a Nice Day und Foley is Good, haben bei mir extrem dafür gesorgt, dass ich fand diesen Menschen so interessant und zugleich, der war für mich so nah durch diese Bücher, dass ich habe die alle Segmente von dem gefressen und es war auch jemand, dem hätte ich wahrscheinlich Stunden, Tage, Wochen beim Reden zuhören können. Ich fand ihn einfach super interessant und ich kann dir gar nicht genau sagen, weshalb, aber der war für mich sehr nah, also näher durch die Bücher als die meisten anderen Wrestlers zu dem Zeitpunkt gewesen sind.
So ging es mir tatsächlich auch, also ich konnte lange, lange Zeit, einfach auch, weil ich noch sehr jung war, nicht viel mit Mankind oder Mick Foley anfangen.
Ich dachte, dich lesen.
ich hab tatsächlich schon sehr früh sehr viel gelesen.
Okay.
Damit kannst du mich nicht kriegen.
Achso, schade.
Aber ich fand den tatsächlich teilweise sogar doof. Ich weiß noch, ich habe WrestleMania 2000 auf dem N64 gespielt, was immer noch fantastisch ist. Und Mankind fand ich doof. Keine Ahnung. Bin ich nicht so ganz mit klargekommen. Und hinterher dann habe ich halt so ein bisschen mehr mitgekriegt, dann natürlich auch um WrestleMania 20 rum, dieses Comeback und so. Hab mir, das war dann auch so eine Zeit, wo ich mir viele DVDs gekauft habe und bei vielen Collections war dann von Foley was bei und auf einmal mochte ich den und fand den cool. Und dann habe ich mitgekriegt, dass der Bücher geschrieben hat. Dann habe ich mir die bestellt und fand diese Bücher so fantastisch und ihn halt, wie du schon sagtest, so sympathisch und so interessant. Und auch nie von oben herab. Er nimmt den Zuschauer oder den Leser quasi so bei der Hand und führt ihn
da sehr ehrlich durch sein Leben. Und dann habe ich mir halt vieles im Nachhinein angeguckt, ob jetzt über DVDs oder dann später irgendwann auch noch übers Network Sachen, die ich verpasst hatte, auch aus der WCW-Zeit. Das ist einfach irgendwie, super Typ. Und man lernt viele Sachen, die er gemacht hat, erst richtig zu schätzen, wenn man sein Buch gelesen hat, glaube ich, oder seine Bücher.
Ja, man versteht auch vieles. Und ich mochte auch immer sehr, dass er sich das Wrestling-Geschäft und auch teilweise andere, Stichwort Al Snow, auch nicht ernster genommen haben, als es wirklich notwendig gewesen ist.
Ja, also sind eigentlich immer noch die oder gerade das erste ist für mich immer noch das beste Wrestling-Buch.
Ja, würde ich auch sagen. Also
ich liebe auch Lion's Tale von Jericho und so, aber also Have a Nice Day ist irgendwie, das ist so der, ja, das ist der Vorreiter.
Ja.
Bin ich, das ist auch für mich das erste Wrestling-Buch, was ich gelesen habe. Und das ist wirklich ein geiler. Er hat auch eine besondere Art zu schreiben einfach. Es war auch was Besonderes, dass er selber geschrieben hat, wie ich es am Anfang auch schon mal gesagt habe. Tolle Bücher, also nur sehr zu, auch immer noch sehr zu empfehlen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Das war ja auch lange in den Bestsellerlisten. Also das war quasi der erste Wrestler, der ein Buch ganz oben in die Bestsellerlisten gebracht hat.
Ja, er hat Millionen von Büchern verkauft.
So sieht's aus.
Tatsächlich. Also er ist, ich hab heute noch mal so ein bisschen in diese Doku reingeschaut und da sagt seine Verlegerin damals, also er gehört zu einer sehr privilegierten Gruppe von Autoren, weil er einfach so viele Bücher verkauft hat. Da hätte niemand mit gerechnet.
Ja. Ja, aber das, auch da, ne, das merkt man eben sehr oft und es schürt eben auch die Beziehung, die man als Fan, als Konsument irgendwie dann zu dem Produkt und zu diesem Charakter eben hat. Machen wir aber so ein bisschen weiter. Wir sind eh schon hier, wir schießen eh schon wieder sehr übers Ziel hinaus, ich merke das schon. Er war nicht ewig lang irgendwie Commissioner. Er war eigentlich nur sogar nur ein bisschen was über ein halbes Jahr, glaube ich, und wurde dann ja ziemlich brutal gefeuert. Er war im Anschluss nochmal hier und da nochmal zu sehen bei so Vorfeld von WrestleMania 17. Er war nochmal Special Referee bei WrestleMania 17. Auch selber, auch bei Invasion war er nochmal mit dabei. Das kann man alles so ein bisschen skippen, das weiß nicht. Wunder wie aufregend. Er war nochmal, hat nochmal eine Rückkehr gefeiert als Commissioner, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Er kam als Commissioner zurück in der Invasion-Zeit und hat dann quasi, er war der Commissioner, als die Titel auch vereinigt wurden damals so. Aber dann relativ schnell auch da hat er die Company wieder verlassen und dann war er erstmal wirklich für längere Zeit außen vor.
Genau, und dann war er dann auch independent-mäßig unterwegs und hat da so diverse Rollen übernommen. Ich weiß auch, dass er, glaube ich, auch in Deutschland mal eine Zeit lang, auch mal hier ein paar Mal gewesen ist, oder?
Ich meine, er war bei der GSW damals.
Das war noch einmal. Er war einmal da.
Ja, es war noch so ein bisschen vor meiner Zeit, aber er war auch Special Guest Referee, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
Es war, glaube ich, bei der GSW-Show 2004 in Obertraubling oder so. Ich war nicht da, ich wollte hin, ich hatte Karten, aber ich konnte irgendwie nicht.
Ich dachte immer, das wäre Gott, wie hieß es noch mal? Die WrestleMania von der GSW damals. Oh.
Shaggy. International Impact?
Ja, danke. Ja,
International Impact war es. Aber es war, ich bin mir ziemlich sicher, dass es im 2004 in Obertraubling war. Ziemlich sicher, weil ich nicht hin konnte.
Ja, kann gut sein. Ich bin halt irgendwann so.
Also, um mal hier ganz kurz einzuschreiten, hier hat uns einer unserer Hörer hat uns nämlich angeschrieben auf Facebook bei diesem Beitrag. Er hat hier geschrieben, es einer besonderen Momente mit Mick Foley wäre gewesen, sein Auftritt bei der GSW in Olsberg. Und da hat er ihn auch mal kennenlernen dürfen, natürlich. Und mal ein bisschen mit ihm plaudern können.
Aber es war auf jeden Fall die GSW 100%ig sicher.
Ja. Auf jeden Fall, er hatte auch noch Auftritte bei Ring of Honor beispielsweise gehabt, hat da auch mal hier in der Fehde mitgewirkt. Er war ja quasi die Hardcore-Partei und war an der Seite von Dan Muff und BJ Whitmer gegen Ricky Steamboat, vertreten durch Nigel McGuinness und Chad Collier. Er war Special Referee und so weiter und so fort. Also er hat da durchaus auch so Kontakte gepflegt. Und er war auch jemand, der dann ja auch Leute wie ein CM Punk zum Beispiel kennengelernt hat und so weiter und so fort. Und da dann auch eben hier und da dann auch durchaus ein gutes Wort für bestimmte Leute eingelegt hat. Und er war da eben immer noch zugegen. Hat sich da gezeigt und hat da auch eben versucht, nochmal Kontakte zu knüpfen. Aber, und da machen wir jetzt einen kleinen Sprung, wir springen ein paar Jahre nach vorne. 2003 war er nochmal erstmal wieder zurück bei der WWF als Special Referee in der Fehde zwischen Triple H und Kevin Nash damals. Uiuiui. Hell in a Cell. Viel wichtiger dann aber ist natürlich die Tatsache, dass er dann nochmal Co-General Manager von Raw gewesen ist. Und da begann dann quasi die Fehde mit einem Randy Orton. So, und das ist nämlich dann wiederum was Wichtiges, weil daraus ja dann quasi ja auch dieses Ausrufezeichen bei dem Legend-Killer-Gimmick so ein bisschen entsteht. Was aber so ein bisschen gebraucht hat, weil ich weiß, als ich damals bei WrestleMania 20 war, ich sag mal, Rock und Mick Foley gegen Evolution war zwar geil, aber irgendwie hätte ich mir das Match von Backlash lieber gewünscht, muss ich mal sagen. Chris, wie hast du damals hier diese Zeit wahrgenommen? Weil Mick Foley hat ja damals auch gesagt, so, er war nicht wirklich zufrieden mit dem WrestleMania-Match, was er da gehabt hat.
Ja, kann ich so ein bisschen verstehen, aber wenn du so ein Multi-Man-Match hast und dann noch ein bisschen Ringrost und sowas, ja, passiert halt. Aber ich fand das Match super unterhaltsam, muss ich sagen.
Ja,
es war unterhaltsam. Einfach, weil Rock und Foley so geklickt haben wieder. Das, also diese Promo vorher, die beiden zusammen, die sie da Backstage im Garden gemacht haben, was es die Zuschauer auch angeheizt hat einfach.
Ich war dabei.
Ja, ich weiß. Und den kleinen Olf hat's auch angeheizt. Und ich hatte halt auch vom Bildschirm, ich hatte so Bock auf dieses Match. Das ist jetzt nichts, was man gesehen haben muss unbedingt, aber ich finde das immer noch unterhaltsam. Also das kann ich mir eher angucken als vieles anderes Zeug, was bei der Veranstaltung gelaufen ist. Da fand ich das auch relevanter einfach, weil das hat ja zu was geführt. Und das war eben, was du eben angesprochen hast, dieses Match bei Backlash, was halt viel dazu beigetragen hat, einen Randy Orton in höhere Sphären zu hieven. Also Mick Foley ist so ein bisschen der Starmacher der WWE gewesen immer.
Ja. Also auch gerade diese Segmente, die dann auch Randy Orton und Mick Foley natürlich im Vorfeld gehabt haben, diese Sache, als ihm dann als die Sache, als ein Orton Foley einfach mal ins Gesicht gespuckt hat und gesagt hat, er ist keine Legende und er ist gar nichts und Foley dann quasi gegangen ist, das sind ja so Geschichten, die man dann da mitgenommen hat und bis dann eben zu dem Intercontinental Championship Match bei Backlash. Und ja, das war halt ein richtig schönes Hardcore-Match, kann man nicht anders sagen. Ne? Und hat auch einem Randy Orton extrem geholfen, da weiterzukommen. Und dieses Gesicht eines Randy Orton, als er in die Thumbtacks geflogen ist, das sollte auf kein Passfoto sein, sag ich mal. Auf jeden Fall, das war wirklich sehr, sehr gut. Und Mick Foley war damals auch wieder richtig gut in Form. Also da hat er sich wirklich auch runtertrainiert und sagt ja auch bis heute, dass es eines seiner liebsten Matches ist, um es mal hier nochmal auszudrücken. Mhm.
Es ist auch sehr stark, also das sollte man sich angucken.
Ja.
Absolute Empfehlung.
Ja. Shaggy, wie ging's weiter?
Na, so viel passiert in der nächsten Zeit danach erstmal nicht. Also er kam nochmal als Kommentator zurück für den One-Night-Stand der WWE, also ECW One-Night-Stand. Und hatte nochmal bei Taboo Tuesday, gab's noch diese Geschichte, wo ein Gegner von Kalito sein sollte. Und bei Taboo Tuesday war ja das ja der Themen-Pay-Per-View, wo die Zuschauer entscheiden, Sachen, Dinge entscheiden konnten. Hier konnten sie entscheiden, ja, als was wird Mick Foley antreten? Als Mankind Dude Love und Cactus Jack. War, glaube ich, am Ende Mankind, der dann der Gegner war. Und ja, auch kein wirklich interessantes Match irgendwie. Aber was dann interessant folgen soll, was dann kommen sollte, was auch wirklich wieder interessant war, war seine Fehde nochmal mit Edge. Und die hatte ja dann ja beim WrestleMania 22 einen Höhepunkt. Er war vorher noch Special Referee in dem Match Edge gegen John Cena, als John Cena den Titel von Edge sich zurückgeholt hatte. Und das wollte Edge nicht auf sich sitzen lassen, attackierte Foley in der Woche darauf. Und das führte zu diesem wirklich ja auch brutalen Match bei WrestleMania 22.
Wer hätte gedacht, dass wir mal Barbed Wire und einen brennenden Tisch bei WrestleMania sehen würden. Also auch das ist ein sehr, sehr, sehr hart geführtes Match. Und auch hier, ich finde, das hat auch damals dem guten Edge hier nochmal so eine gewisse Ecke und Kante gegeben, pun intended. Chris, wie fandst du es damals?
Super. Viel kann ich da gar nicht zu sagen. Ich fand das Match absolute Klasse. Das hat mir so Spaß gemacht, auch wie Foley auch noch damit gespielt hat, mit einfach dem Charakter von Edge, dass er sich da am Anfang, hatte er sich ja noch Stacheldraht um den Körper gewickelt, weil er genau wusste, dass Edge mit einem Spear ankommt. Und ja. Edge musste in diesem Match, musste er ganz andere Wege gehen, um zum Erfolg zu kommen als sonst. Und das war auch wieder dieses, er musste quasi durch die Hölle gehen, um dann als noch größerer Star wieder rauszukommen. Das hat das Match eigentlich fantastisch gemacht. Und ich hätte eigentlich dann auch nicht hinterher das noch gebraucht, dass dann diese Zusammenarbeit zwischen Mick Foley und Edge kamen, das wirkte alles so ein bisschen halbgar, dass Edge jetzt seinen Respekt hat und sie dann da zusammen noch dann beim nächsten ECW One-Night-Stand gegen Terry Funk, Tommy Dreamer und Beulah dann ein Match bestreiten. Obwohl der Pin von Edge natürlich sehr cool war.
Ja, wer wissen möchte, warum ich lache, soll sich das bitte schön anschauen. Ich fand den Kampf hervorragend. Also ich weiß nicht, was du da. Ich fand auch diese Promo-Segmente der beiden fand ich halt auch eben hervorragend, weil das ja eigentlich so eine Rückbezug auf die ECW-Geschichte eigentlich damals
ja,
gewesen ist.
Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie das kam zu gewollt, kam mir das rüber.
Na gut.
Mit dieser Zuwendung. Also der Kampf hinterher, den kann man sich angucken. Die Segmente waren auch nicht schlecht, aber irgendwie hat das für mich einfach nicht so richtig zusammengepasst.
Oh ja, also ich fand das gut. Also mir hat das echt gut gefallen.
Nehme ich dir ja nicht, Olfi.
Ja, ist ja okay. Ja. es sollte für Mick Foley noch eine Fehde mit einem guten alten Bekannten geben. Ric Flair hat man natürlich da auch noch irgendwie, was es da noch gegeben hat.
Ja, aber da sind wir uns einig, dass das scheiße war, oder?
Also dieses I Quit Hardcore-Match zwischen den beiden hat es durchaus in sich, aber ja. Es
ja, das Two Out of Three Falls-Match, das war
das ist auch.
Boah! Furchtbar. Das war halt wirklich so, ah ja, Foley kommt wieder gut an, wir haben hier noch einen anderen Rentner.
Ja.
Lass die mal zusammen was machen.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, also auch, dass Melina da noch irgendwie mit eingebaut worden ist, war halt dann auch nicht so richtig geil, aber ja, es waren halt zwei alte Männer, die offensichtlich blutig prügeln.
Ja. Bei Melina kann man überall einbauen, sorry.
Dieser eine Bump, den Foley dann noch genommen hatte, da, ich glaube bei Vengeance war's. Ja. Da ist seine Hüfte auch sonst wohin geflogen.
Ja, naja. So langsam wird es etwas leerer hier und etwas rarer mit den Auftritten auf jeden Fall. Er war da noch ganz, ganz kurz Zeit des Kiss My Ass Clubs von Vince McMahon und ist dann aber auch später entlassen worden als aus seiner Rolle. War da noch kurze Zeit Kommentator. Das hat ihm aber auch nicht so richtig Freude bereitet irgendwie. Und da hat er auch teilweise ein paar Sprüche gebracht, die nicht so 100% gewesen sind. Ja, und irgendwie hat ihm das auch keinen Spaß gemacht.
Aber man muss sagen, er hatte noch ein WWE Championship-Match. Das ist so ganz vergessen.
Habe ich das vergessen? Ah ja, stimmt. Bei Vengeance noch war er noch genau. Mit in so einem Five-Way, ne?
Genau. Gegen Cena, Orton, Booker T und Lashley.
Genau. Das hatten wir noch. Naja. Er war auch mal Tag-Team-Partner von Hornswoggle.
Ja.
Ja, okay. Lassen wir das einfach mal so stehen. Kommentatorenzeit danach und dann hat man eigentlich gedacht, so, jetzt langsam klingt die Karriere eines Mick Foley so ein bisschen aus und ja, Shaggy. Es sollte aber anders kommen, weil TNA rief und plötzlich war ein Mick Foley da.
Aber du gehst jetzt gerade sehr weit schon weg. Ich weiß, das dauert schon alles lange, aber er war als Kommentator echt gut. Muss man dazu sagen. Ich mochte ihn sehr bei SmackDown. Und er hatte sich ja mit McMahon so ein bisschen verkracht, weil der ihm immer genau. Ins Ohr gebrüllt hatte. Und wie Foley damals von Edge noch attackiert wurde, als der diese Promo gemacht hat in dem Programm gegen Undertaker, das fand ich großartig. Wo Edge zeigen wollte, wie hart er ist, dass er das mit dem Undertaker aufnehmen kann und Foley dann noch da niedergemacht hat, das war echt gut. Da hat Foley ihm noch mal eine Stufe höher geholfen auf der Karriereleiter.
Habe ich vergessen.
Ja, dachte ich mir.
So, Shaggy, kommen wir jetzt mal zu TNA.
Ja, vergessen könnte man aber auch die Zeit bei TNA, weil das auch nicht wirklich so, also das war nicht Foleys beste Zeit, sagen wir es mal so. Er kam dann 2008 sind wir jetzt schon angekommen, September 2018 machte er dann sein offizielles Fernsehdebüt, wurde vorher schon mal angekündigt. Es gab auch schon ja, Vignetten mit der Catchphrase Have a nice day und man wusste ja, die TNA kauft gerne die alten Recken der WWE auf und das war nur eine Frage der Zeit, bis er Mick Foley kommen sollte. Er hatte dann sein Debüt, wurde glaube ich erstmal als Special Guest Enforcer eingesetzt beim Jeff Jarrett gegen Kurt Angle Match, war es nicht so und Kurt Angle ja auch ein alter Recke, die haben sich ja auch schon des Öfteren bei der WWE gesehen. Ja, aber so die Zeit da, also ich fand es jetzt nicht wirklich cool, also so viel bleibt da nicht hängen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, die TNA-Zeit. Da war bei mir auch TNA schon längst drüber.
Ja, also ich war ernsthaft schockiert, als er dann wirklich noch, das ist dann schon 2009, da machen wir einen kleinen Sprung, dass er da wirklich dann nochmal den Titel gewonnen hat von Sting in einem, wie ich fand, echt anstrengenden Cage-Match der beiden bei Lockdown. Da war eine Mick Foley einfach schon nicht mehr, also schon längst über seinen Zenit hinweg, und das hat man eben auch gemerkt. Und auch ein Sting war nicht mehr, war da zwar noch in einer okayen Form, aber längst auch nicht mehr auf dem Niveau, wie die beiden vor vielen Jahren agiert hatten. Das hat mir so ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Chris, wie war es bei dir?
Ja, ich fand die ganze TNA-Sache mit Foley ziemlich furchtbar. Er kam aber allerdings auch zu einer Zeit in die Company, wo TNA für mich halt auch schon so ziemlich vorbei war. Und das war halt irgendwie so der Sargnagel, dass Foley da noch mal Champion wurde. Also er hatte das nicht nötig. Das fand ich irgendwie blöd von ihm, dass er es gemacht hat. Denn er hat niemandem irgendwie damit groß geholfen. Und es war halt auch irgendwie so ein Zeichen von TNA, die in dieser Zeit einfach die ganzen, ja, wie Shaggy sagte, alten Recken da genommen haben und nichts mit dem vorhandenen Talent irgendwie anzufangen wussten, was sie da hatten. Das war, also irgendwie so der Titelgewinn von Foley war damals so das, was mir TNA endgültig verhagelt hatte. Und danach habe ich deshalb auch nicht mehr viel mitbekommen, muss ich dazu sagen. Deshalb überlasse ich das TNA-Feld dann euch weiter.
Ja, aber es passiert ja auch nicht viel. Er hat, also die Main-Event-Mafia-Zeit war das ja auch.
Oh Gott, ja. Er hat
den Titel dann an Kurt Angle wieder verloren, hatte dann noch
in dem King of the Mountain-Match, ganz kurz. Also
King of, ganz schlimm King
of the Mountain. Die geilste Matchart aller Zeiten.
Ja, King of the Mountain, geh weg. ja, ist er dann nicht noch mal, gab es da nicht sogar in der Zeit diese Legends Championship Title, also für den, um den wirklich nur Legenden antreten durften, das war da auch ganz schlimm.
Oh, ja, ja.
Matches mit Kevin Nash und so weiter und so fort. Genau. Und auch ein Bobby Lashley, der ja jetzt auch plötzlich auftauchte und so weiter. Also, und was vielleicht noch in Erinnerung geblieben ist, der hat ja noch die Geschichte mit Abyss und die beiden. Abyss hat ja einen ähnlichen Background, wenn man jemanden vergleichen möchte mit Mick Foley, zumindest was so die eine Mischung aus Cactus Jack und Mankind und noch anders war Abyss ja auch schon so ein bisschen. Die hatten noch mal eine kleine Geschichte miteinander, zusammen, aber auch gegeneinander. Aber so richtig spannend, nee. War es nicht.
Nee. Ich muss sagen, ich habe eine besondere Matchart hier übersehen, aber sie ist sinnbildlich dafür, dass es Impact damals oder TNA damals nicht besonders gut gab. Am 20. Juli 2009 bei der Ausgabe von Impact gab es ein Office Keys on a Pole Match zwischen Kurt Angle und Mick Foley. Ich kann mich an diesen Kampf nicht erinnern, aber allein die Bezeichnung dieses Matches genügt mir schon, um das als Statusabbild für TNA zum damaligen Zeitpunkt zu nehmen. Nee, da war nicht mehr vieles dran. Und ich muss auch sagen, diese ganzen Hardcore-Matches, die er dann noch mal bestritten hat, Monsters Ball beispielsweise damals bei Bound for Glory. Grundsätzlich, die Matches, da hat man schon gesehen, da eine Foley wollte damals noch irgendwie, aber es ging halt nicht mehr. Und mir hat das irgendwie auch ein bisschen in der Seele wehgetan, weil ich wollte nicht mehr sehen, wie ein Mann, der dem Wrestling so viel gegeben hat, dann über das Notwendige hinaus noch weitergibt. Weil, wie gesagt, es hat keinem mehr geholfen. Er hat da auch so ein bisschen gegen seine eigenen Grundprinzipien verstoßen. Auch dann Foley's House of Fun Match, wo er mit Abyss dann wiederum gegen Dr. Stevie und Raven gekämpft hat. Das waren eben alles so alte Namen, wo man sich gedacht hat, Mensch, dem würd's doch mal ganz gut tun, wenn das jetzt auch mal vorbei gewesen wäre. Und am Ende gab's dann eben noch ein Loser Leaves Town Match mit Jeff Jarrett gegen Mick Foley. Wir hatten noch mal einen Last Man Standing Match zwischen Mick Foley und Ric Flair 2010. Da geht meine Stimme gleich hoch. Das war alles nicht mehr so besonders. Also klar, man kann jetzt sagen, er ist noch mal der World Champion geworden. Es war eine Würdigung seiner Leistungen, aber ob ihm das und seiner Karriere jetzt irgendwie gut getan hat, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, oder?
Nee, hat's nicht. Ja.
Wahrscheinlich. Er war auch noch mal involviert in diese extreme Invasion der ECW-Legenden. Wenn man schon die alten WWE- und WCW-Legenden unter Vertrag hatte, dann musste man auch irgendwann noch die ECW-Legenden holen bei TNA. Die kamen dann ja auch noch. Und Fortune und Immortal, die Geschichte, da hüllen wir auch lieber den Mantel des Schweigens drüber.
Ja, man muss da halt eben auch leider sagen, dass Mick Foley eben auch jemand gewesen ist, der nicht rechtzeitig den Absprung aus dem aktiven Geschehen geschafft hat irgendwo. Ne? Das ist nun mal einfach so, müssen wir hier so attestieren. Aber er ist ja dann auch noch mal zur WWE zurückgekehrt. Das war ja dann im Jahr 2011, war ja dann noch ein bisschen involviert. Naja, es gab noch mal eine This Is Your Life Celebration.
die aber gar nicht so schlecht war. Also die wird ein bisschen zu Unrecht niedergemacht. War auch ganz witzig. Also da mit, also This Is Your Life für John Cena, wo auch ein The Rock ja dann auch dazukommen sollte.
Genau. War er dann, war er es ja auch, genau, ja. War er auch noch mit dabei. Und Mick Foley war auch noch mal beim Royal Rumble 2012 dabei. Ne?
Oh Gott, das habe ich komplett vergessen.
Aber ich finde, so, das ging dann wiederum noch. Ich finde, in so einem Rumble-Match ist sowas noch durchaus ertragbar.
Ja, er hatte noch einen Auftritt beim Royal Rumble, wie du gesagt hast. Aber das war nicht nur irgendein Auftritt. Da gab's ja das große Aufeinandertreffen zweier Legenden im Wrestling, zweier Legenden der WWE. Und zwar das Aufeinandertreffen von Mr. Socko und der Cobra.
Ja.
Mehr sage ich nicht dazu.
Okay, jetzt fällt es mir wieder ein.
Er hat auch noch mal mit Brodus Clay getanzt, wer sich an den noch erinnern kann.
Das stimmt, das ist. Hättest du am Anfang uns endlich mal gefragt, wie du sonst immer machst, an was erinnerst du dich, wenn du an Mick Foley denkst, hätte ich gesagt, bestimmt diesen Tanz mit Brodus Clay.
Was ich ganz gern mochte, war die Geschichte, wo er in die Fehde zwischen CM Punk und John Cena mit involviert gewesen ist, wo er dann noch mal sich ein Rededuell mit einem CM Punk geliefert hat und da auch immer wieder mit dabei gewesen ist. Und er war ja auch noch mal Teil von, also er hat ja noch mal ein Survivor Series Team hier in die ins Rennen geschickt quasi. Das war ja auch noch mal so eine Geschichte, wo er durchaus noch mal im Rampenlicht gewesen ist, ne? Und sein Team bestand aus The Miz, Randy Orton, Kofi Kingston und Team Hell No, haben aber damals gegen das Team Ziggler verloren. Naja, wir haben auch eine Mick Foley noch als Santa Claus gesehen und dann aber, um jetzt wirklich mal den Bogen zu schlagen, er hat auch noch mal John Cena geholfen gegen Alberto Del Rio, aber viel, viel wichtiger ist natürlich vielleicht auch die Tatsache, dass er dann auch noch in die Hall of Fame aufgenommen worden ist, 2013. Und das ist ja eigentlich auch immer worüber man sich freuen kann. Er ist ja von Terry Funk hier in die Hall of Fame eingeführt worden. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein schöner Moment. Aber er war dann natürlich auch nochmal General Manager bei Saturday Morning Slam, was, glaube ich, hier in Deutschland gar nicht lief, oder? Das lief auch nicht allzu lange. So eine Vormittagsshow, die wir gehabt haben.
Lief nicht in Deutschland. Sorry, ja, ich mag es nicht gerne, aber ich muss eine Sache noch erwähnen. Du hast gerade Cena und Del Rio angesprochen. Der Grund, warum er eingriff, war ja auch, er ist überfahren worden als Santa Claus von der gleichen Region mit dem Auto.
Stimmt, das war das.
Das darf man nämlich nicht vergessen, weil Alberto Del Rio zu dem Zeitpunkt ja gerade zum Face geturnt wurde und er trotzdem mit dem Auto Santa Claus umgefahren hatte und es trotzdem das Match gegen Cena gab. Das habe ich damals nicht verstanden. Egal, das war auf jeden Fall sehr wichtig.
Stimmt, das war das. Hatte ich ganz vergessen, dass es ja dann auch noch war. Vielleicht dann noch, um hier so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Wir haben ihn noch, auch zu Headlock-Zeiten, noch als Raw General Manager gesehen, 2016, 2017. Ja, die Zeit als Raw General Manager. Ich weiß, dass wir damals sehr oft gemotzt haben, weil er auch da teilweise so ein bisschen flusig gewirkt hat. Nicht ganz so schlimm, wie es ein Kurt Angle dann irgendwie getan hat, wenig später. Aber da hat dann eben auch schon nicht mal so 100% alles zusammengepasst. Da hat ja ganz oft auch, oder hat ja gerade in der Fehde mit zwischen Sami Zayn und Braun Strowman ja auch so ein relativ, ja, hat ja schon Position bezogen, sagen wir es mal so. Er hat ja schon Teil der Fehde irgendwie gespielt. Und war ja dann einfach, war ein Babyface General Manager, aber ohne die Pointiertheit, die er damals irgendwo mal gehabt hat, eben als Commissioner. Zwei Sachen aktuelleren Natur sollten wir hier auf jeden Fall noch aufgreifen, bevor wir hier zum Ende von Mick Foley als General Manager kommen. Zum einen WrestleMania 32, wo er natürlich dabei gewesen ist und mit Steve Austin und Shawn Michaels natürlich die League of Nations in die Flucht geschlagen hat. Das war quasi auch einer seiner letzten wirklich aktiven Auftritte. Und es hätte natürlich noch fast eine Fehde zwischen ihm und Dean Ambrose gegeben. 2012, da gab es eine Konfrontation der beiden und so ein ominöses Handyvideo, was rumgegeistert ist, in dem Dean Ambrose ja Mick Foley hier gestellt hat auf dieser Messe quasi, dieser Hausmesse von WWE und gesagt hat, ja, dass er ja hier quasi die, also er hat ihn quasi dafür beschuldigt, dass er diese ganzen Hardcore-Geschichten so popularisiert hat, so glorifiziert hat. Und das ist natürlich eigentlich ein ganz interessanter Approach, wenn man sich überlegt, was denn Dean Ambrose eigentlich so groß gemacht hat und wofür der eben lange Zeit bekannt gewesen ist. Und ja, die Fehde ist leider nie weitergelaufen oder sonst irgendwas. Man hat so ein bisschen bei Social Media versucht, aber Mick Foley war zur damaligen Zeit schon nicht mehr wirklich in der körperlichen Verfassung, dass man ihn hier in ein komplett, ja, aktives Programm wieder hätte einordnen können. Entsprechend ist diese Geschichte einfach im Sande verlaufen. Und ich glaube, damit können wir hier auch einen Deckel fast auf diese ganze Geschichte drauf machen. Er hat natürlich dann noch uns den 24/7-Belt geschenkt, das muss man auch sagen.
Ja, ja, danke.
Super. Super Moment. Nein, der hat uns schon, also der Moment war kacke, weil das Publikum hat sich nicht dafür interessiert. Im Gegenteil, das war auch sichtlich an Mick Foley unangenehm. Aber der 24/7-Belt hat ja für ein paar Wochen auch noch für Unterhaltung gesorgt. So wollen wir ja mal nicht so schlimm sein. Aber ganz interessant, noch ganz am Ende, eigentlich sein letzter Auftritt im Ring bisher, soweit ich weiß, war die Attacke von Pure White mit der Mandible Claw, die Pure White zu dem Zeitpunkt das erste Mal angesetzt hatte.
Das war ja quasi diese Fackelübergabe, wurde es ja auch so ganz gern mal tituliert. Das war auch ein guter Moment. Also da war ich komplett dabei. Und aber ich glaube, damit können wir jetzt auch dann wirklich den Deckel drauf machen. Was macht ein Mick Foley heute, Shaggy? Womit verdient er seine Brötchen?
Er schreibt auch Kinderbücher, genau, unter anderem, die auch sich gar nicht so schlecht verkaufen. Und er ist auch immer noch auf Conventions natürlich zu sehen. Und also er hat ja auch sein Geld teilweise gut angelegt und scheint davon auch noch gut leben zu können.
Der macht auch ein Comedy-Programm. Ich weiß nicht, ob er das aktuell noch macht, aber er war auf jeden Fall eine Zeit lang auch comedy-mäßig auf Bühnen unterwegs.
Ich glaube, das macht er noch. Ich meine
auch, dass er
das macht. Ich meine, letztes Jahr hat die WWE doch sogar was davon veröffentlicht, oder nicht?
Er noch unregelmäßig.
Wo er so ein Programm hatte, auch wo er über das Match mit dem Undertaker geredet hat und sowas. Wo ich sagen muss, ich fand es nicht so unterhaltsam, wie ich dachte.
Ja, da stimme ich dir zu. Aber es sind ja auch, das Ding an Mick Foley ist natürlich auch, es sind natürlich alles oder sehr viele Geschichten, die man schon gehört hat oder gelesen hat natürlich, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, ich fand's einfach nicht so witzig, wie es vorgetragen war. Vielleicht bin ich auch einfach abgestumpft, weil ich die Obszönitäten eines Jim Jefferies mittlerweile gefunden habe und sehr liebe. Aber keine Ahnung, das hat mich nicht so abgeholt. Irgendwie, so sehr ich ihn als Redner schätze, da konnte er mich nicht begeistern.
Na gut. Interessant, abschließend vielleicht, sorry, dass ich den nochmal unterbreche. Er hat ja in diesem Jahr 2019 kam der Film raus, Peanut Butter Falcon, wirklich ein wunderbarer, toller Film, richtig ganz toller Film. Da hat er eine kleine Superrolle auch, da spielt er ganz kurz ein Wrestling Referee. Ganz toller Film, wer den nicht gesehen hat, da geht's um, ja, und kleinen Jungen, Zack hieß er, glaube ich, zwei Junge mit Down-Syndrom jedenfalls, dessen großer Traum es war, Wrestler zu werden. Ganz toller Film, den müsst ihr euch anschauen, wenn ihr den nicht gesehen habt. Das lohnt sich wirklich. Und da zeigt auch ein Shia LaBeouf, dass er ein fantastischer Schauspieler ist. Das ist also wirklich toller Film. Wann kam der raus? 2019, relativ aktuell noch. Also
ach, Peanut Butter 2019, ja, ich habe immer 92 verstanden. Nee, stimmt, davon hatte ich sogar auch noch gelesen, ja.
Ja, aber ich glaube, damit können wir langsam so ein bisschen zum Schluss kommen. Also was man dazu sagen muss, er ist auch jemand, der viel für wohltätige Zwecke arbeitet, der sich auch für Gleichberechtigung und all solche Geschichten einsetzt. Also durchaus jemand, der da sehr outspoken ist, um es mal so zu sagen.
Ein sehr großer Förderer des Damenwrestlings. Auch genau. Zu einer Zeit, als es noch nicht so, jetzt hätte ich beinahe gesagt in war, das ist aber falscher Ausdruck, einfach als es noch nicht gefördert wurde.
Genau.
Ja, hat er sich schon sehr dafür stark gemacht.
So ist es. Und damit kommen wir dann wie immer zum Abschluss eines solchen Podcasts zur entscheidenden Frage. Chris, was lernt die Nachwelt aus der Karriere eines Mick Foley? Was hat er uns hinterlassen?
Ich glaube, was man von Mick Foley lernen kann, ist, dass man seinen Weg einfach gehen sollte, man selbst sein sollte immer und man seiner Kreativität freien Raum lassen sollte, auch wenn es mal in die Hose geht. aber man sollte sich einfach mal austoben, denn damit kann man halt auch sehr, sehr tolle Momente erschaffen und die Leute damit erfreuen, gerade wenn man irgendwas in Richtung Entertainment machen möchte. Denn Mick Foley wird vielleicht von einigen als grober, doofer Stuntman dargestellt, aber das ist einfach ein hervorragender Entertainer immer gewesen, der vollkommen zu Recht in der WWE Hall of Fame ist und der auch vollkommen zu Recht einen Bestseller-Roman geschrieben hat, weil er eben auch ein sehr begabter Autor ist.
Du hast dummerweise meine Antwort jetzt schon vorweggenommen. Ich hätte nämlich gesagt, Mick Foley ist weitaus mehr als nur ein Hardcore-Wrestler, sondern eben da auch wirklich ein Mensch mit Hirn, mit Charakter und mit Verstand. Nicht, dass das Hardcore-Wrestler nicht hätten, aber ich finde es immer schwierig, dass Leute ihn drauf beschränken, weil er war eben auch jemand, der hervorragend mit Ringpsychologie spielen konnte und Geschichten erzählen konnte. Und das wird aufgrund auch so Matches wie dem Match bei King of the Ring 98 oder auch die Schlachten gegen Triple H und so, das wird doch häufig unterschätzt. All das, was ein Mick Foley im Ring getan hat, oder das meiste zumindest, also, ne? Das hatte irgendwie seinen Grund gehabt, auch innerhalb der Matches. Der war sehr kalkuliert und sehr bedacht auf das, was er da eben im Ring darstellt. Und das hat ihn für mich immer ausgemacht. Also gerade was so Gimmick-Matches angeht, dass er immer versucht hat, vielen Dingen nicht nur eine gewisse Authentizität zu geben, sondern eben auch eine gewisse Bedeutung. Und ich glaube, das ist was man heutzutage auch noch lernen kann von Mick Foley-Matches. So, Shaggy, dein Schlusswort.
Ihr habt ja im Grunde alles gesagt. Also was... Aber du hast es trotzdem nochmal wiederholt. Deswegen gibt es mir die Möglichkeit, nochmal einen Witz zu bringen, ganz am Ende. Foley hat es geschafft, also dank Foley konnten wir heute 3 Stunden über ihn reden. Das ist schon mal auch, war anstrengend, aber auch gut. Wahrscheinlich so, wie die Karriere auch für ihn war. Anstrengend, aber letzten Endes gut.
Dieser Podcast war für uns so wie der Sturz vom Hell in den Zellkäfig.
Mein Hintern tut mir schon weh vom Sitzen. Vom Sitzen.
Wie Mick Foley, als er in den Reißzwecken landete.
Ja, ganz genau so. Ja, dieser Podcast, der hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Karriere von Mick Foley. Und auch da darf man nicht vergessen, ein Moment, an den wir uns natürlich alle erinnern, ist natürlich auch der Tanz mit Curtis Clay. Den darf man nicht vergessen. Denn wir werden jetzt gegen Ende unseres Podcasts auch so ein bisschen tanzen, hoffe ich doch sehr. Einfach auch, weil die Beine eingeschlafen sind und wir ein bisschen Bewegung brauchen. Also vielen Dank.
Du bist so ein Penner.
So, aber damit würde ich auch sagen, sind wir durch mit dieser Ausgabe. Ich habe schon nach euren Erinnerungen an Mick Foley gefragt. Wir werden auf jeden Fall auch so Personality-Podcasts jetzt wieder regelmäßig machen. Wir haben für nächsten Monat haben wir dann Batista unter anderem hier im Angebot. Es geht weiter.
Da freue ich mich drauf.
Könnten wir nicht einen über die Tochter von The Rock machen? Der wäre schneller wahrscheinlich.
Und wir haben, was haben wir noch im Angebot? Wir haben jetzt NXT Takeover Portland steht jetzt demnächst an. Da haben wir natürlich also auch die Review zu. Wenn ihr uns auf Patreon und Steady unterstützen wollt, wenn ihr uns da was in den Hut schmeißen wollt, dann schaut da natürlich gerne vorbei. Und wenn ihr unsere Farben tragen wollt, ne, unsere Shirts, Pullis oder was auch immer ihr gerne hättet, dann schaut einfach mal auf slwrestling.de vorbei. Da ist unser Merch-Shop. Könnt ihr gerne ein bisschen was einkaufen, da kriegen wir auch ein bisschen was von ab. Und ansonsten würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr hier die 3 Stunden durchgehalten habt. Dankeschön, Shaggy, Dankeschön, Chris. Und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
My mommy, she always wake me up late so that all our friends could hear that beautiful music. But after the music died, she sent me away. Mommy, leave the light on. I'm coming home.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.